Die Predigt »Zeig uns den Vater« wurde am Sonntag, dem 22.07.1962 in Salem, Oregon gepredigt. Übersetzt wurde diese von Stefan Baumann. Ich danke dir, Bruder Borders. Lasst uns jetzt Gott um unsere Anliegen bitten. Macht es bekannt, indem ihr eure Hände erhebt. Gott, gedenke meiner. Unser himmlischer Vater, wir nähern uns nun dem Abschlussgottesdienst dieser kleinen, kurzen Kampagne. Wir danken dir von ganzem Herzen für das, Vater, was du für uns, diese Gruppe von Menschen, getan hast. Und auf unsere Herzen ist die unauslöschliche Tinte Gottes geschrieben worden, dass Jesus Christus immer noch lebt, um Fürsprache zu halten. Ich danke dir dafür. Wir beten, Vater, dass niemand außen vor gelassen wird, dass jeder Mensch, der in der Gegenwart Gottes ist, das erhält, wofür er seine Hände erhoben hat. Brich uns jetzt weiter das Brot des Lebens, Vater, um unseren Glauben zu stärken, während wir warten. In Jesu Namen bitten wir darum. Amen. Ihr dürft euch setzen. Es gibt immer etwas an einer Versammlung, das man nur schwer verlassen kann. Wir kämpfen, streiten, ringen überall im Land, und wenn wir dann an einen Punkt kommen, an dem man wirklich beginnt, einander zu kennen, hören wir auf und müssen woanders hingehen. Der Bruder hat mir gerade gesagt, der Bruder da drüben, dass ihr mich alle wieder eingeladen habt. Ich danke euch dafür. Das zeigt, dass ihr das Wort immer noch liebt. Ich danke euch sehr. Und ich gehe jetzt nach Vancouver Island. Ich beginne dort am Dienstagabend, drüben an einem Ort namens Port Alberni. Port Alberni, glaube ich, ist es drüben am anderen Ende von Vancouver Island. Ich bin dort am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Und dann, Freitag, Samstag und Sonntag, bin ich zurück in Victoria, auf der Insel. Wenn also jemand von euren Verwandten dort in der Nähe lebt, würden wir uns freuen, euch zu sehen. Und morgen werde ich reisen. Die Brüder haben mir angeboten, mich mit zum Angeln zu nehmen. Oh, wie gerne würde ich das tun. Ich liebe das einfach. Und Bruder Rasmussen hat mich, als ich das letzte Mal hier oben war, hierher nach Coos Bay gebracht oder so ähnlich. Und oh, ich habe einen großen Fisch gefangen. Ich kann immer noch das Ziehen am Ende der Leine spüren. Aber ich liebe das einfach so sehr. Wisst ihr, ich wünschte, ich könnte das tun und dann einfach im Boot sitzen und mit den Brüdern reden und so weiter. Es wäre so eine wunderbare Zeit, da bin ich mir sicher. Aber ich kann es einfach nicht, weil die Boote, die hin und her fahren, mit Menschen überfüllt sind. Wir müssen vielleicht einen Tag warten, bis wir dorthin kommen. Und sie sagen, dass die Boote so voll sind, dass sie manchmal 400 und mehr Autos auf einmal transportieren. Jemand hat mir gesagt, dass man an vielen Orten eine Reservierung am Vortag haben muss, um hinüberzukommen. Also, ich wünschte, ich könnte diese Reise machen, Brüder. Oh, ich hoffe, dass ihr gehen könnt. Ich werde es genießen, weil ihr es seid, versteht ihr? Aber irgendwann, drüben auf der anderen Seite, wenn der Trubel vorbei ist und sich alles beruhigt hat, hoffe ich, jeden einzelnen von euch zu treffen. Ich weiß, dass viele von euch Brüdern hier Jäger und Angler sind und ihr kennt das indianische Gebet. Wenn alles vorüber ist, hoffe ich, dass wir uns auf den großen Wildpfaden dort in der Herrlichkeit wiedersehen, während wir uns dorthin durchkämpfen. Sie sind endlos, sie werden nie aufhören. Und jeder Mann, der die Wälder und diese Dinge liebt, wie ihr Leute hier in Oregon es tun solltet, genau hier, an einem wunderschönen Fleckchen Erde, dort drüben gibt es einen großen Wildpfad, der einfach nicht enden will. Ich werde entlang des Weges nach euch Ausschau halten. Ich werde euch dort sehen, durch die Gnade Gottes. Ich stelle mir vor, wie unsere Schwestern da unten an den Quellen sitzen, die sprudeln. Unsere lieben Schwestern sitzen da unten und streicheln die Mähne eines Löwen oder eines Tigers. Dort gibt es nichts zu befürchten. Ihr könntet eine Million Jahre dort sitzen und würdet nicht weniger Zeit haben, als wo ihr das erste Mal hingekommen seid. Es wird herrlich sein, wenn wir dort hinkommen. Ich sehne mich nach diesem Tag. Heute kämpfe ich, versuche, ziehe, dränge, schreie, weise zurecht, alles, was ich tun kann, weil ich euch dort sehen möchte. Ich bemühe mich einfach von ganzem Herzen. Meine Sponsoren, wie sehr ich diese Männer schätze. Nur Gott allein weiß, wie sehr ich sie schätze. Natürlich verstehen sie, dass ich weiß, was sie durchgemacht haben. Ich bete für sie. Und nicht nur jetzt, aber ich werde ständig für sie beten. Sie sind durch einen großen Kampf gegangen. Männer, die das tun, um etwas einzubringen, von dem sie glauben, dass es von Gott ist, um ihre Leute und ihre Gemeinde zu ermutigen, vor denen habe ich Respekt. Sie gehören wahrscheinlich zu verschiedenen Organisationen. Vielleicht gehören einige zur Versammlung Gottes, einige zur Gemeinde Gottes, einige zu den Unabhängigen und einige zur einen oder anderen Sache. Aber wir sind beisammen. Wir sind Brüder. Ich habe einige Kinder. Wenn ich ein Eis für die Kinder hole, sagt eines, bring mir ein Vanilleeis mit. Der andere sagt, ich möchte Schoko. Der andere sagt, ich möchte Erdbeere. Wenn ich zurückkomme, sehe ich aus, als hätte ich einen Regenbogen geholt, wenn ich all die verschiedenen Farben sehe. Aber wisst ihr was? Sie sind alle meine Kinder. Sie essen alle Eis. Der Geschmack spielt keine Rolle. Ihr wisst, was ich meine, nicht wahr, Brüder? Der Geschmack spielt keine Rolle. Wir essen Eiscreme. Wir glauben an denselben Gott, an dieselbe Erfahrung. Und wisst ihr, nach all... Das stimmt. So haben wir in unseren Herzen das Verlangen, Brüder zu sein, die gemeinsam für das Reich Gottes und zur Verherrlichung Gottes arbeiten. Möget ihr lange das Banner seiner Herrlichkeit schwingen, Brüder. Möge Gott immer mit euch sein. Wenn die Stunden dunkel und schwer sind, werde ich für euch beten und ihr für mich, bis wir uns auf der anderen Seite versammeln. Unser kleiner vorsitzender Bruder dort, dachte ich, als ich seinen Namen zum ersten Mal hörte, sagte ich, er muss Italiener sein. Wie sich herausstellte, ist er ein Russe. Und als ich oben in Finnland war und eine Versammlung hatte, war ich direkt an der russischen Grenze. Hört zu, wenn Menschen euch sagen, dass... Das sage ich nicht über diesen wertvollen Bruder hier. Ihr wisst, was er ist. Er lebt hier bei euch. Aber jeder erzählt einem und wir hören viel Propaganda, dass ganz Russland kommunistisch ist und man geht dorthin. Glaubt diesen Unsinn nicht. Es gibt Millionen von Christen in Russland. Aber wisst ihr was? In ganz Russland ist nur 1% der Bevölkerung kommunistisch. Das ist eine Regierungsstatistik. 1%. Was Russland braucht, ist eine Erweckung. Sie brauchen Männer Gottes, die sich durch etwas Echtes auszeichnen. Als dieser kleine Junge in Finnland von den Toten auferweckt wurde, welches 2 Jahre zuvor hier gesagt wurde, dass er von den Toten auferstehen würde, und sie brachten mich nach Helsinki und fuhren dort durch, und ich habe immer, das einzige Auditorium, in dem ich jemals zuvor war, seitdem hatte es die Buchstaben. Sie hatten ungefähr 25.000 oder 30.000 Sitzplätze, und sie ließen eine Gruppe hereinkommen und ließen mich zu ihnen predigen, schickten sie dann alle hinaus und brachten eine neue Gruppe herein. Als ich den Weg hinunterkam, bemerkte ich kleine finnische Soldaten. Es war direkt nach dem Krieg, den sie mit Russland hatten, und sie hatten gewiss, viele ihrer Männer wurden dort umgebracht. Und diese kleinen Jungs, einige von ihnen so jung, dass sie sich noch nie rasiert hatten, hatten ein glattes Gesicht. Sie kamen mit ihren großen alten Stiefeln und ihren großen Messern an der Seite die Straße hinunter und hatten mich zwischen sich. Als ich dort vorbeikam, standen die kommunistischen Soldaten mit dem russischen Militärgruß da und die Tränen liefen ihnen über die Wangen. Ich muss das niemandem glauben, ich war dabei. Sie sagten, wir werden einen solchen Gott annehmen, der Tote auferwecken kann. Das ging durch ganz Russland. Die Sache ist die, dass der Kommunismus in Russland auf die Schwäche der katholischen Kirche zurückzuführen ist, die den Menschen das ganze Geld wegnahm und ihnen nichts zurückgab. Und sie haben nicht anders gelebt und alles andere, das ist es, was die ganze Welt zum Kommunismus bringt. Das stimmt. Wenn sie etwas Echtes sehen, sind sie bereit, darauf zuzugehen und es anzunehmen. Ich habe gesehen, wie ein russischer kommunistischer Soldat seinen Arm um einen christlichen finnischen Soldaten gelegt und ihm auf die Schulter geklopft hat. Hör zu, Bruder, alles, was einen Russen und einen Finnen dazu bringt, sich gegenseitig zu umarmen, wird Kriege für immer beenden. Christus ist die Antwort auf jedes Problem. Aber für sie muss es echt sein. Ich vergesse nie diese Nacht, als ein kleines finnisches Mädchen, sie nahm mich mit in den Schlafsaal, so wie er war, und ich kannte die Kleine nicht. Ihr Bild ist da hinten in dem Buch zu sehen. Ein Bein von ihr war ungefähr 4 oder 5 Zentimeter kürzer als das andere. Sie trug einen großen Schuh, der darunter gebaut war. Sie hatte eine Schiene um ihr Bein und einen Riemen am Ende des kranken Fußes, der über ihre Schulter ging, und sie hatte 2 Krücken. Und sie kam gerade aus der Damentoilette heraus, als ich hindurchging, und diese kleinen finnischen Soldaten kamen herein. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden, habe mit dem Finger auf die Russen gezeigt und ihnen gesagt, dass sie die Gottheit respektieren. Und als wir reinkamen, kam diese kleine Frau, dieses kleine Mädchen aus der Damentoilette. Sie sagten, keiner fasst sie an. Ich mag Kinder, und an einem Nachmittag, als die Brüder die Versammlungen abhielten, nahm ich sie alle mit und sie kamen alle herein. Ich habe mir etwas von diesem finnischen Geld besorgt und bin dorthin gegangen. Ich hatte eine Schar von Kindern und fuhr die ganze Straße rauf und runter, um ihnen Süßigkeiten zu kaufen. Ich mag Kinder. Und so war dieses kleine Mädchen herausgetreten. Sie dachte, sie hätte etwas Falsches getan, als sie zu mir hinausging, und so blieb sie stehen. Sie hielt den Kopf gesenkt, ihr Haar sah ein wenig zerzaust aus und ihr Röckchen war zerrissen. Ich erfuhr später, dass sie ein kleines finnisches Waisenkind war. Sie hatte weder Vater noch Mutter. Sie waren im Krieg getötet worden. Und als sie mich sah, ging ich in diese Richtung und sie stand auf dieser Seite und sie senkte ihren kleinen Kopf. Ich blieb stehen. Die beiden Soldaten hinter mir bewegten sich weiter und sangen schon »Glaube nur«. Aber ich wartete einfach ab. Ich wusste, dass das Kind etwas wollte. Und sie blickte wieder zu mir herüber, hob ihr kleines Gesicht und schaute. Ich konnte ihre Sprache nicht sprechen, also machte ich eine Bewegung mit dem Finger. Sie kam dorthin, wo ich mich befand. Als sie begann, so wie sie gehen musste, setzte sie diese beiden Krücken auf, nahm ihre kleine Schulter und hob diesen Fuß hoch und setzte ihn so auf. Dann ging sie, hob ihre kleine Schulter hoch und setzte den verkrüppelten Fuß auf. Ich dachte, ich beobachte das Kind einfach. Es ist erstaunlich, Kindern zuzuschauen. Und ich beobachtete sie und sie kam immer näher, näher und näher. Ich stand einfach still und die Soldaten drehten sich um und sahen zu. Und als sie mir ganz nahe kam, blieb sie stehen. Sie schaute mich an und nahm ihre kleine Hand und griff nach unten, hob meinen Mantel auf, küsste die Tasche meines Mantels und ließ ihn herunter. Ich sah ihr einfach nur zu. Sie schaute auf und die Tränen standen in ihren kleinen Augen. Und sie nahm ihre Krücken und hielt sich daran fest und zog ihr Röckchen hervor, welches sehr finnig war, und sagte »Kitos«. Das bedeutet »Ich danke dir«. Ich schaute sie an und dachte, selbst wenn ich der größte Heuchler der Welt wäre, würde Gott diesem Kind eine Antwort auf ihren Glauben geben. Ich begann mich umzudrehen. Ich sah sie dann in einer Vision von mir weggehen, völlig normal. Ich drehte mich um, ich sagte »Liebling« und sie sagte immer wieder »Kitos«. Sie verstand kein einziges Wort von dem, was ich sagte. Ich sagte »Liebling, Jesus Christus macht dich gesund«. Sie antwortete »Kitos, Kites« und die Leute drängten mich weiter. Ich sagte, nun eines Tages wird sie es herausfinden. Nachdem ich eine große, lange Gebetsreihe hinter mir hatte und sich überall Krücken und andere Dinge stapelten und der Herr sich den Menschen offenbarte und sie aus der Zuhörerschaft herausrief, sagte mein Bruder, du hast jetzt genug gehabt, wir müssen morgen wieder predigen. Also kam er zu mir und ich sagte, ruf einfach noch ein paar Gebetskarten auf. Und als er das tat, war die nächste auf der Plattform dieses kleine Mädchen. Sie hatte ihre Krücken. Ich sagte zu Frau Isaksson, und sie sitzt vielleicht heute hier, Frau Isaksson, sagen Sie einfach, was ich sage. Ich sagte, Liebling, da draußen auf dem Flur hat Jesus dich gesund gemacht. Lass dir von ein paar Predigern die Schiene abnehmen. Schau, was passiert. Und als sie rübergingen, um sie abzunehmen, betete ich für eine weitere Person, und da kam sie mit beiden Beinen, so normal wie sie nur sein konnten, die Hände in die Luft gestreckt, Gott verherrlichend. Soviel ich weiß, lebt das kleine Ding heute in Finnland. Kinder sind erstaunlich, nicht wahr? Die Einfachheit des Glaubens. Ich habe zwei kleine Mädchen. Sie werden jetzt groß. Sie sind immer noch meine Mädchen. Ich habe immer eine kleine Geschichte erzählt, wie sie mit ihrer Mutter einmal darauf warteten, dass ich nach Hause kam. Ich war in einer Versammlung und die kleinen Mädchen warteten auf mich. Und so kam das Sandmännchen und sie wurden müde und gegen 1 Uhr brachte ihre Mutter sie ins Bett. Das Flugzeug hatte Verspätung. Als ich ankam, war ich zu erschöpft, um zu schlafen. Wie letzte Nacht. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Also legte ich mich für etwa 2 Stunden hin. Ich stand auf und ging ins Wohnzimmer und setzte mich in einen Sessel. Und ich habe immer ein Gleichnis daraus gemacht. Rebecca ist meine älteste Tochter. Die kleine Sharon ist mit ihrer Mutter vor Jahren heimgegangen, wisst ihr? Aber Rebecca ist meine älteste. Sie ist 4 Jahre älter als Sarah und Sarah war damals etwa 4, oh, etwa 2 Jahre alt, schätze ich. Und Becky war etwa 6 Jahre alt. Also Becky repräsentiert für mich die Kirche, die schon lange hier ist. Sie war langbeinig und dünn. Und Sarah ist ein kleines, braunäugiges, pummeliges Mädchen. Und so, ich weiß nicht, ich denke, eure Kinder sind wie meine. Diese gebrauchten Sachen, die Kleidungsstücke, die weitergegeben werden. Sarah trug also Beckys Schlafanzug und der war ihr zu groß. Damals gab es diese Schlafanzüge mit Hasenfüßen, wisst ihr? Und so waren sie für Sarah einfach zu groß. Als es an diesem Morgen hell wurde, hörte ich plötzlich ein Geräusch. Jemand drehte sich im anderen Zimmer um und Rebecca wachte auf. Ihr wurde klar, Papa muss zu Hause sein. Und sie sprang aus dem Bett, so schnell sie konnte. Das weckte Sarah auf. Sarah versuchte ihr zu folgen. Becky konnte ihr davonlaufen, da sie längere Beine hatte. Also rannte sie los und sprang auf mein Bein, warf beide Arme um meinen Hals und begann zu rufen, »Papa, Papa!« Und die kleine Sarah kam mit Beckys langbeinigem Schlafanzug und stolperte. Und sie war zu klein. Sie konnte nicht mit Becky mithalten. Becky drehte sich um und sah Sarah den Flur entlang kommen und sie sagte, »Sarah, meine Schwester, ich möchte, dass du eines weißt.« Sie sagte, »Ich war zuerst hier und ich habe alles von Papa und für dich ist nichts von ihm übrig. Ihr wisst schon, wie einige von ihnen uns das heute zu erzählen versuchen. Sie denken, sie hätten alles, wisst ihr? Sie sind schon lange hier, seit 400 oder 500 Jahren, wisst ihr?« Und die arme kleine Sarah, ihre kleine Lippe sank nach unten und ihre kleinen braunen Augen wurden rot. Sie begann sich umzudrehen. Ich schaute zur Seite, während Becky ihren Kopf etwa so an mich drückte. Ich machte so eine Bewegung und streckte das andere Knie aus. Hier kam sie an und sprang direkt darauf. Ihre Beine reichten nicht bis zum Boden. Sie war noch sehr jung und daher etwas wackelig auf den Beinen und ich hatte Angst, sie könnte hinfallen. Also nahm ich einfach beide Arme und legte sie um Sarah und sie lehnte ihren kleinen Kopf so gegen mich. Sie drehte sich um, rollte mit diesen großen dunklen Augen und schaute zu Rebecca hoch und sagte, »Rebecca, meine Schwester, ich habe dir etwas zu sagen.« Sie sagte, »Es mag so sein, dass du alles von Papa hast, aber ich möchte, dass du weißt, dass Papa alles von mir hat. Also ich denke, wenn wir einfach von uns selbst loskommen und den Herrn anbeten, wir werden vielleicht ein bisschen torkeln. Solange er alles von mir hat, ist das alles, was mir wichtig ist. Wenn ich mich einfach so vollständig hingeben kann, dass er alles von mir bekommen kann. Ich kenne vielleicht nicht alle Einzelheiten, weiß nicht, wie man sich mit den Glaubensbekenntnissen duelliert und so weiter auf diese Weise. Aber eine Sache, ein Mann sagte einmal zu mir, ich machte eine Bemerkung und er, ein sehr intelligenter Mann, sagte, du kennst deine Bibel einfach nicht. Ich sagte, aber ich kenne den Autor sehr gut. Das ist also, ihn zu kennen, ist Leben. Denkt ihr das nicht auch? Jawohl. Wenn ich ihn kenne, wird er mir sein Buch so offenbaren, wie er will, dass ich es kenne. Die Brüder haben mir gerade gesagt, dass sie ein Opfer für mich eingesammelt haben. Ich weiß das zu schätzen, wirklich. Ich bin nicht deswegen hergekommen, aber ich weiß es zu schätzen. Ich bitte immer, wenn alle Ausgaben beglichen sind und sie eine Opfergabe einsammeln, wisst ihr, was ich dann damit mache? Ich nehme es selbst mit auf die Missionsfelder. Ich weiß, dass ihr einen Teil eures Lebensunterhaltes gebt. Jetzt liegt es in meinen Händen. Ich bin jetzt verantwortlich. Es liegt nicht mehr in euren Händen. Aber ich werde es nach bestem Wissen und Gewissen für das Reich Gottes und die Auferbauung des Reiches gebrauchen. Ich bete, dass es tausendfach zu euch zurückkehren wird. Ihr sitzt in diesem heißen Gebäude. Ihr habt die Versammlungen gesponsert. Ihr habt alles richtig gemacht. Ich danke euch. Ich kann nichts anderes tun, als dies zu sagen. Gott segne einen jeden von euch. Ich hoffe, er tut es mit allem, was ihr auf dieser Reise nötig habt, und ich bin sicher, er wird es tun. Nun möchte ich euch eine Frage stellen und um einen Gefallen bitten. Ich werde gleich aufbrechen. Vielleicht könnte... Ich muss zu Bruder Leeming gehen, den viele von euch kennen, unten in Florida, bei den christlichen Geschäftsleuten, für ein paar Versammlungen. Und dann gehe ich nach Übersee, wo man nicht einfach so dasitzen kann. Hexendoktoren stehen dort und fordern dich heraus. Alles, ihr seid hier nicht auf dem Schlachtfeld, aber dort seid ihr es. Und wenn es hart auf hart kommt, kann ich mich dann darauf verlassen, dass meine Leute, meine Freunde in Oregon für mich beten? Werdet ihr das tun? Betet einfach für mich. Ich werde von euch abhängig sein. Ich werde immer für euch beten. Und wenn ich euch nicht mehr diesseits des Flusses sehe, werde ich euch auf der anderen Seite mit demselben Zeugnis wiedersehen. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist, der immer noch von der Sünde errettet. Er hat unter Pontius Pilatus gelitten, wurde gekreuzigt, ist gestorben, am dritten Tag auferstanden und lebt weiter, um aufgrund unseres Bekenntnisses Fürsprache zu halten. Ich glaube, dass er lebt. Ich möchte diese Zeit nutzen, um dem Mann zu danken, dem Hauptmann oder General oder wer auch immer es war, der uns dieses schöne Gebäude überlassen hat. Ich weiß das zu schätzen und vertraue darauf, dass Gott diese Einheit reich segnen wird, was immer es ist, die uns dies ermöglicht hat. Möge dort nicht einer von ihnen verloren gehen. Möge jeder einzelne von ihnen an jenem Tag mit dem Heiligen Geist Gottes erscheinen. Das ist mein aufrichtiges Gebet. Ich danke euch, meine Herren, und ich vertraue Gott von ganzem Herzen, dass alles gut für euch auf eurem Lebensweg verlaufen wird. und nun hoffe ich, dass ich eines Tages zurückkehren kann. So Gott will, sind meine Brüder bereit, zu den Versammlungen hierher zurückzukehren, wo wir eine längere Versammlung abhalten können. Ich hätte gern eine Zeit, wo ich mit meinen Pastorenbrüdern einen Vormittag lang über die Dinge des Herrn sprechen kann. Ich danke auch dieser netten Dame hier, die die Orgel gespielt hat, und dem Pianisten. Wir danken euch, all den Platzanweisern und allen anderen. Gott sei immer mit euch. Heute Nachmittag werden wir für jeden Einzelnen beten, und ich möchte euch nicht lange aufhalten. Ich habe euch jeden Abend lange aufgehalten. Ich würde sagen, verzeiht mir. Aber Bruder, Schwester, ich habe die Botschaft so einfach wie möglich gehalten, und ich weiß, dass der Same gepflanzt wurde. Er wird zur rechten Zeit aufgehen. Betet für mich, während ich gehe. Ich werde immer beten und Gott bitten, euch zu helfen. Ich möchte heute Nachmittag einen Vers aus dieser gesegneten alten Bibel als Text lesen und nicht lange sprechen, denn ich muss für alle Kranken beten. Liebt ihr ihn? Sagt Amen. Glaubt ihr ihm? Sagt Amen. Wie viele haben schon mal das kleine Amenlied gehört? Oh, gewiss, das ist gut. Das ist schön. Ich liebe das. Amen. Bruder Epp singt es so gut. Ich möchte aus 1. Johannes lesen, 14. Kapitel und nur den 8. Vers. Philippus sprach zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so wird es uns genügen. Darf ich noch den nächsten Vers lesen? Jesus sagte zu ihm: So lange bin ich schon bei euch und doch kennst du mich nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Ich möchte dieses Thema nehmen, zeige uns den Vater und es genügt uns. Mit anderen Worten bedeutet es, zufrieden zu stellen. Wenn du uns den Vater zeigst, wird es uns genügen. Das ist der Schrei des menschlichen Herzens zu allen Zeiten gewesen, Gott zu sehen. Der alte Hiob rief in seiner Not: Wenn ich nur wüsste, wo er wohnt, wenn ich hingehen und an seine Tür klopfen und mit ihm sprechen könnte. Jeder Mensch wollte schon immer Gott kennen und Gott sehen. Hiob wollte ihn sehen. Mose wollte wissen, wer das im brennenden Busch war. Dann sagte er: Zeige mir deine Herrlichkeit. Er wollte irgendeine Manifestation sehen, um zu wissen, dass es Gott ist. Und das tun wir alle. Wir alle sehnen uns danach, etwas zu sehen, das echt ist, etwas, das beweist, dass Gott existiert. Und meiner bescheidenen Meinung nach gefällt es dem Vater, sich zu zeigen, sich zu offenbaren. Er liebt seine Kinder. Ich mag es, meinen Kindern etwas zu sagen und eine Bedingung zu stellen und dann zu sehen, wie diese Kinder sich daran halten. Ich kann ihnen etwas Gutes tun. Ich sage zu meinem kleinen Sohn Josef: Wenn du jetzt brav bist und auf Mutti aufpasst, dann gehe ich am Samstag mit dir angeln. Und diesen kleinen Jungen zu sehen, seine Mutter sagte, er war diese Woche so gehorsam, wie er nur sein konnte, Bill. Ich zeige dem kleinen Jungen gerne, wie man angelt. Ich möchte ihm zeigen, dass ich nett zu ihm sein möchte, weil er ein Teil von mir ist. Ich möchte, dass er so ist, wie ich sein möchte, nämlich ein Christ. Und ich liebe es, durch mich selbst kundzutun, wie ich ihn haben möchte. Und Gott möchte sich seinen Kindern zeigen. Aber er stellt nur eine Bedingung: Wenn du glauben kannst. Das ist alles, was er verlangt. Er gibt sein Wort und fragt, ob du es glauben wirst. Jetzt werde ich sprechen. Aber war es nicht seltsam, dass Philippus, dieser große Krieger, der diese mächtigen Taten Christi gesehen hatte, ging und Nathanael holte und ihn an den Ort brachte, wo er die Manifestation des biblischen Beweises sah, dass er der Messias war, und dann sagte: Jetzt zeige uns den Vater und es wird uns genügen. Habt ihr bemerkt, dass es im nächsten Vers, dem 9. Vers, heißt: So lange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich nicht? Ich denke, das gilt auch für uns heute Nachmittag. Gott hat sich uns in seiner Barmherzigkeit so oft geoffenbart, und doch erkennen wir es nicht. Nun werde ich über 4 Wege sprechen, Gott zu sehen. Viele Menschen versuchen, ihn weit weg in die Geschichte zu platzieren, aber lasst uns Gott einfach auf 4 Arten betrachten. Und ich denke, wenn Gott ohne den geringsten Zweifel bewiesen werden kann, dass Gott auf 4 verschiedene Weisen heute Nachmittag hier steht, dann sollte das doch überzeugend sein, oder? 4 Wege, Gott zu sehen. Ich werde von Gott in seinem Universum sprechen, von Gott in seinem Wort, von Gott in seinem Sohn und von Gott in seinem Volk. Und jetzt könnte ich noch ein Dutzend weitere nennen, aber diese 4 Dinge möchte ich für die nächsten 30 Minuten festhalten, so Gott will. Lasst uns zuerst Gott in seinem Universum nehmen. Wer hat das Universum geschaffen? Es heißt, dass es im Weltraum steht. Wie kann es sich um etwas so Vollkommenes drehen, das vollkommener ist als jedes Instrument? Ich trage eine 300-Dollar-Uhr, die mir von Dr. Guckenbühl in der Schweiz geschenkt wurde. Er hat sie mir gegeben, weil sie einen Wecker hat für die Gespräche und so weiter. Und es ist die Vulcan Cricket, eine der besten, die die Schweizer herstellen. Aber dennoch wird sie Zeit verlieren und Zeit gewinnen. Sie ist nicht vollkommen. Alles, was der Mensch macht, ist unvollkommen. Aber alles, was Gott tut, ist vollkommen. Beachtet, wie er diese Welt um die Sonne kreisen lässt, immer präzise, Jahr für Jahr, Tag für Tag, sich in ihrer Umlaufbahn um den Äquator bewegend, und er macht, dass sie die Sterne und diese Dinge und eine Mondfinsternis 20 Jahre im Voraus auf die Minute genau vorhersagen können. So vollkommen. Und was hält es aufrecht? Was ist oben und was unten? Woher sollen wir das wissen? Die am Südpol schauen in diese Richtung und sagen, es ist oben. Und wir am Nordpol schauen in diese Richtung und das ist unten am Südpol. Was ist richtig? Wie vollkommen sie sich bewegt. Drehe irgendetwas in der Luft und sieh, ob es dort für zwei Umdrehungen stehen bleibt, ohne sich aus seiner Bahn zu bewegen. Aber Gott hat das ganze Universum vollkommen unter seiner Kontrolle. Wir glauben, dass Gott das tut. Keine andere Macht, nichts anderes könnte es tun, außer Gott. Gott allein. Seid ihr jemals ans Meer gefahren und habt das große, wütende Meer beobachtet, die großen, weißen Wellen, die dort zornig heranrauschen? Ihr wisst, dass fast 4/5 der Erde mit Wasser bedeckt sind und einmal bedeckte es die ganze Erde. Wie gern würde es dorthin gelangen, wenn es könnte. Aber ihr bemerkt, es kann nur so weit kommen. Und warum? Gott hat einen Wachhund, der darüber wacht. Das ist der Mond. Der Mond kontrolliert. Gott hat ihn dorthin gestellt, um das Meer zu kontrollieren. Wenn sich der Mond jemals ein paar Zentimeter aus seiner Umlaufbahn bewegen würde, wäre die ganze Welt in einem Augenblick mit Wasser bedeckt. Beobachtet, wenn er seinen Kopf am Abend dreht, um zu sehen, was auf der anderen Seite der Erde ist, am Morgen und so weiter, wie die Flut verschwindet. Und hier kommt sie wieder wütend herein, aber der Wachhund dort sagt, das ist deine Grenze, bleib genau dort. Und doch gibt es da draußen aufgrund der Erdkrümmung genug Wasser, um die ganze Sache zu überschwemmen. Aber Gott hat es in der Hand. Amen. Oh, wie groß bist du. Wie groß bist du. Wie er das macht, das übersteigt unsere Vorstellungen. Wir könnten Stunden damit verbringen. Kommen wir zu etwas anderem. Wir wollen die Blumen betrachten, wie sie leben, sterben und wieder auferstehen. Wie man im Winter das Gras nehmen und eine Betonschicht darüber gießen könnte. Wo ist das meiste Gras im nächsten Sommer? Direkt am Wegesrand. Warum ist es so? Es ist das Leben, das du unter dem Beton vergraben hast. Aber wenn die Sonne, die die Botanik kontrolliert, zu scheinen beginnt, kann man das Leben nicht zurückhalten. Es wird hervorkommen und sich seinen Weg nach draußen bahnen und seinen Kopf zur Verherrlichung Gottes hervorstrecken. Stimmt das? Du kannst das Leben nicht verstecken, keine Frage. Du kannst dich im Meer verstecken, wo auch immer du bist, du wirst auf jeden Fall antworten müssen. Wenn der Sohn Gottes kommt, wird alles ewige Leben mit ihm auferstehen, denn er hat ewiges Leben und gibt es denen, denen er es geben möchte. Und nun beachtet, wie Gott in der Blume lebt, wie er in den Blättern des Baumes lebt, wie sie abfallen und der Saft hinunter in die Wurzeln geht. Irgendeine Intelligenz steuert es, dass es hinunter in die Wurzeln geht, um sich während des Winters zu verstecken und im Frühling wieder hervorzukommen, um Früchte hervorzubringen und so weiter. Wie funktioniert es? Das übersteigt mein Verständnis. Irgendwo muss es eine Intelligenz geben, die es steuert. Es kann das nicht selbst tun. Es gibt nichts, was man dem Pfirsichbaum dort draußen oder dem Birnbaum sagen könnte. Es kommt der Winter, etwa Mitte August. Ihr Blätter, verschwindet schnell von dort. Leben, verschwinde in den Wurzeln und verberge dich. Wenn du das nicht tust, wirst du sterben. Es weiß nicht, wie es das selbst machen soll. Es ist eine Intelligenz, die es steuert, die höchste Intelligenz, die es gibt. Gott. Nun, wenn Gott einem Blatt, dem Leben dieses Baumes, sagen kann, es solle es verlassen und hinuntergehen und dort bleiben, oder dem Leben, es solle aus dem oberen Teil des Baumes herauskommen und in die Wurzeln gehen, kann er dann nicht auch seinen Dienern die Geheimnisse der Herzen der Menschen offenbaren? Die Intelligenz Gottes. Nun, das Ganze besteht aus Intelligenz. Gott ist die Superintelligenz. Schau dir die Enten an, die Tiere, wie sie alle von Gott gelenkt werden. Kürzlich waren mein Sohn und ich in Bombay zu einer Versammlung. Als wir dort ankamen, las ich gerade die Zeitung. Es ist ein zweisprachiges Land. Daher gab es das auch auf Englisch. Und es hieß, ich glaube, die Erdbeben sind vorbei. Ein paar Tage zuvor, Wisst ihr, Indien ist nicht so wie unser Land. Wir haben feinmaschige Zäune. Sie sammeln Steine und bauen Zäune, Türme und so weiter. Es ist sehr heiß in der Gegend dort und am Äquator, wisst ihr? So kommen die Schafe und das Vieh am Nachmittag und stehen um diese Mauern herum, um im Schatten zu sein, und die kleinen Vögel bauen ihre Nester in den Mauern. Und eines Tages geschah etwas. Alle kleinen Vögel flogen davon. Niemand wusste warum. Sie verließen diese Mauern. Sie flogen hinaus, niemand wusste, wohin sie gingen, und saßen irgendwo in den Bäumen. Sie kamen nicht zurück zu ihren Nestern, und das Vieh wollte auch nicht herankommen. Alle fragten, was ist los? Die Rinder und die Schafe standen dort draußen, aneinandergelehnt, in der heißen Sonne, mitten auf dem Feld. Sie wollten nicht herankommen. Sie fragten sich, warum. Am nächsten Tag geschah das Gleiche, und am dritten Tag taten sie dieselbe Sache. Dann erschütterte ein Erdbeben den Ort bis auf die Grundmauern. Die Mauern stürzten ein. Wenn die Rinder und Schafe dort unten gestanden hätten, wären sie gestorben. Die kleinen Vögel wären zerquetscht worden. Am nächsten Tag passierte nichts, und dann am fünften Tag kamen die kleinen Vögel und andere Tiere wieder zurück. Das Erdbeben war vorbei. Erkennt ihr nicht, was es ist? Derselbe Gott, der sie in den Tagen Noahs in die Arche führen konnte, ist derselbe Gott, der sie aus der Gefahr herausholen kann. Nun, wenn Gott einem Vogel den Instinkt gibt, vor einstürzenden Mauern zu fliehen, wie viel mehr sollten wir dann vor diesen großen, hohen, kirchlichen Mauern fliehen, die zwangsläufig einstürzen werden durch die Inspiration des Heiligen Geistes? Fliehe, geh schnell zu Gott, schreibe deinen Namen nicht in ein Buch, werde wiedergeboren, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gott in der Natur. Gott gab diesem kleinen Vogel seine Natur. Er glaubt daran, er vertraut darauf. Vor kurzem war ich in Kanada und dort waren Enten, die auf einem Teich herumschwammen. Sie werden jetzt dort sein. So Gott will, werde ich in etwa einem Monat einen Jagdausflug dorthin unternehmen. Diese kleinen Enten kommen aus dem Süden, von ganz unten in Louisiana und Alabama, Texas, den Reisfeldern, und sie fliegen bis nach Kanada. Und sie haben ihre kleinen Entenküken dort oben auf diesen Sümpfen, Mooren oder Seen. Hier ist ein kleiner Erpel. Er wurde genau dort an diesem See geboren, in jenem Frühjahr. Er hatte diesen Teich noch nie verlassen. Das ist alles, was er kennt. Er ist genau dort geboren. Aber eines Nachts kommt eine weiße Mütze über den Berg dort oben. Es wird Schnee auf den Berg fallen. Die kalte Brise wird durch das Tal fegen. Dieser kleine Erpel schwimmt mitten auf den Teich hinaus, streckt seinen kleinen Schnabel in die Luft und schnattert 4 oder 5 Mal, und alle Enten auf dem Teich kommen zu ihm. Und warum? Er wird direkt von diesem Teich aus starten und ohne Kompass oder sonst etwas so gerade wie möglich nach Texas fliegen, zu den Reisfeldern. Wenn er noch länger bleibt, wird es zufrieren. Sie würden sterben. Er hat sich nie von dort entfernt. Woher weiß er, wo er hingehen soll? Er verlässt sich auf den gottgegebenen Instinkt. Und wenn eine Ente genug Verstand hat, um von der Gefahr und der Kälte wegzugehen, wie viel mehr sollte die Gemeinde durch die Kraft des Heiligen Geistes und die Auferstehung Christi von einem sterbenden Glaubensbekenntnis wegkommen? Versteht ihr, was ich meine? Instinkt. Einmal pflügten Papa und ich. Die Pferde schnaubten ständig und ich fragte, Papa, was ist los? Ist dort hinten ein Kojote? Er sagte, nein, mein Sohn, es zieht ein Sturm auf. Ich fragte, ein Sturm? Ich saß auf einem alten Reitpflug. Viele von euch wissen, was das ist. Ich fragte, ein Sturm? Ich sagte, nirgendwo ist eine Wolke zu sehen. Er blieb stehen, ich werde den alten Mann nie vergessen, zog sein rotes Taschentuch heraus und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er sagte, Billy, du musst noch eine Menge lernen, mein Sohn. Verstehst du, der Allmächtige hat diesem Pferd einen Instinkt gegeben, damit es sich in Sicherheit bringen kann. Er sagte, irgendwo kommt ein Sturm auf, und sie können diesen Sturm riechen. Ich dachte, Papa. Ich sagte, in Ordnung. Und ich hatte noch keine 2 weiteren Runden gepflügt, da konnten wir die Pferde kaum schnell genug herausholen. Blitz, Donner und alles. Und da war der Sturm. Sie haben es erkannt, bevor es dort ankam. Und wenn Gott einem Pferd einen Instinkt und eine Intelligenz geben kann, um zu wissen, wie es sich vor Gefahren schützen kann, wie viel mehr sollten wir durch die Inspiration des Heiligen Geistes in Sicherheit fliehen, wenn wir eine Zeit wie diese kommen sehen? Ja, zeige uns den Vater, es wird uns genügen. Oh, wie könnte ich da verweilen? Du nimmst eine alte Sau und sie hat ihre Ferkel auf der Nordseite des Hügels und du liest den Nachrichtenkommentator in der Zeitung oder im Radio, der sagt, morgen wird ein schöner, angenehmer Tag. Und die alte Sau bringt die Ferkel von der Nordseite auf die Südseite des Hügels. Du wirst schon sehen. Sie weiß mehr darüber als alle Zeitungen und Kommentatoren der Welt. Beobachte, wie es kalt wird. Wenn man auf Kaninchenjagd geht und beobachtet, wie sie sich weit unten unter den Reisighaufen und ähnlichen Verstecken verkriechen, sich ein Versteck suchen und sich in die Höhlen zurückziehen, und der Bericht sagt, dass es schönes Wetter werden wird, glaube das nicht. Dieses Kaninchen weiß mehr darüber als alle diese Leute zusammen. Es vertraut auf einen gottgegebenen Instinkt. Es ist Gott, der einen Weg für seine Schöpfung macht. Und wie viel höher ist eine Schöpfung eines Menschen als eine Schöpfung eines Tieres? Wie viel mehr ist der Heilige Geist für die Gemeinde als der Instinkt für eine Ente oder ein Pferd oder sonst etwas? Ich könnte 2 Stunden damit verbringen. Eine Sache möchte ich noch ansprechen. Dort habe ich Gott zum ersten Mal aufgefunden. Das war meine erste Bibel, zu sehen, dass es da etwas geben musste, das diese Dinge tun konnte. Gott ist in seinem Universum. Wie sehr ich Sonnenuntergänge liebe. Ich stehe da und schaue zu, wie die Sonne untergeht und weine. Ich schaue zu, wie sie aufgeht und weine. Ich liebe es. Ich habe gestern Abend eine Bemerkung darüber gemacht, dass ich Jäger bin. Ich jage gern. Ich habe gejagt, seit ich ein kleiner Junge war. Ich habe auf der ganzen Welt gejagt. In Afrika, Indien und überall. Viele von euch kennen Bud Branham in der Rainy Pass Lodge in Anchorage, Alaska. 16 Flugzeuge fliegen dorthin. Das ist mein Cousin. Wir kommen aus einer Familie von Jägern und lieben es. Es steckt in uns. Wir lieben es zu jagen. Ich bin früher nach Colorado gegangen, wo ich lange Zeit Rinder gehütet habe, dort oben auf einer Ranch. Und dort brachte ich ihnen die Herde herein und hinaus. Herr Jeffries sitzt heute Nachmittag vielleicht hier. Er wohnt jetzt hier in Idaho. Er und ich gingen dort zusammen auf die Elchjagd. Ich liebe es, sie zu jagen. Wir hatten dort etwa 80 in einer Herde. Wir haben einfach genommen, was wir brauchten, jedes Jahr einen, und die Herde wuchs stark an. Deshalb, Herr Jeffries ist ein echter Mann der Wälder. Er wusste, wie man jagt. Er kannte sich bestens aus. Ich hatte geholfen, das Vieh zu füttern und es dort hineinzutreiben, es zusammenzutreiben und so weiter. Ich kannte jeden Winkel drüben an der kontinentalen Wasserscheide, wo man über den Berthoud Pass kommt, hinuntergeht und dann den Rabbit Ear Pass überquert. Die kontinentale Wasserscheide bietet einen großartigen Ausblick. Der Troublesome River fließt hier entlang und die Hereford Association weidet in diesem Tal und es gibt eine östliche und eine westliche Gabelung. Wir ritten den östlichen Flussarm hinauf, banden die Pferde fest und trennten uns. Dann ritten wir den westlichen Flussarm hinunter, kilometerweit entfernt, und sahen uns vielleicht mehrere Tage lang nicht, während wir auf der Jagd waren. Einmal war ich dort oben auf der Jagd. Ich kletterte so hoch wie möglich hinauf und saß dort abends, wenn die Sonne unterging, und oh, du sprichst von Gott. Ich war eines Tages dort oben. Es war trocken, die Elche waren noch nicht heruntergekommen. Es lag nicht genug Schnee, um sie herunterzulocken. Sie sind wilde Tiere. Sie bleiben hoch oben, weil sie nicht in die Zivilisation hinunterkommen wollen. Manchmal braucht es Schnee und so, um sie hinunterzutreiben. Ich war dort oben und habe mich umgesehen. Und ich band mein Pferd an diesem Morgen weit unten fest, ging direkt bis zur Baumgrenze, machte einen großen Bogen, kam hinunter zu dem, was wir Lost Canyon nennen, und ging diesen Weg hinunter. Kein Neuling kommt dahin, das ist zu weit für ihn. Da hinten ging ich also entlang. Ich hatte mein Gewehr und ging dort entlang, als ein Sturm aufkam. Ihr wisst, wie es hoch in den Bergen ist. Es stürmt, dann schneit es, dann schmilzt es wieder, der Wind weht und die Sonne scheint. Im Oktober herrscht dort oben sehr wechselhaftes Wetter. Es hatte also nicht genug geschneit, um sie herunterzutreiben, also befand ich mich in der Nähe der Baumgrenze. Und ich geriet in einen Sturm, in dem ein Hurricane die Bäume umgeknickt und durcheinander geweht hatte. Und ich kletterte da durch und dann kam ein heftiger, schwerer Sturm auf und es regnete. Und ich verkroch mich hinter einem Baum und blieb so stehen, bis der Sturm vorbei war. Und ich stand da und wäre fast eingeschlafen. Der Wind wehte und man konnte Gott durch das Rauschen der Kiefern sprechen hören. Ich dachte, o Gott, wie groß bist du. Und nachdem der Sturm vorbei war, stand ich eine Weile da, irgendwie benommen. 2 oder 3 Mal wäre ich fast umgefallen. Ich wurde ein bisschen nass. Es war ein furchtbar starker Sturm und ich ging hinunter. Ich dachte, Ehre sei Gott, wie wunderbar es ist, hier oben zu sein, allein mit Gott. Seit 2 Tagen hatte ich hier niemanden mehr gesehen. Man ist sowieso 40 Meilen von einer Eisenbahnlinie entfernt. Man ist weit weg von Autos. Kein Benzin, keine Zigaretten, all das stinkende Zeug, das man Zivilisation nennt. Ich dachte, es ist wunderbar, hier zu stehen. Ich habe hier in Oregon den Sonnenuntergang dort drüben beobachtet. Es war wie ein großes, hübsches Auge. Und ich dachte, das stimmt. Sein Auge ist auf den Sperling gerichtet und ich weiß, dass er auf mich aufpasst. Man kann Gott überall sehen, wenn man sich nur umschaut. Er ist überall um dich herum, überall. Er ist in den Blumen, in der Natur, überall. Ich habe ihn dort gesehen. Dann schaute ich zufällig hin und hörte einen alten Kojoten dort oben auf den Hügeln heulen. Sein Weibchen antwortete ihm unten im Tal. Das nennt man, wenn die Tiefe der Tiefe zuruft. Ich höre das Heulen der Kojoten oder des Wolfes und das lässt meine Seele in Begeisterung ausbrechen. Ich höre ihn dort drüben, wie er heult. Er hatte seine Gefährtin verloren und sie antwortete ihm, weit dort unten im Tal. Und ich dachte, oh Gott, ich habe auch einen Gefährten. Ich werde rufen und er wird mir eines Tages antworten. Ich stand dort und dachte, Gott, dort bist du. Ich hörte hier das Röhren, die Elchherde, die ich einzuholen versuchte. Das große alte Männchen stieß diesen langen Ruf aus, dieses Röhren. Der Sturm hatte die Elche hoch oben getrennt und er hatte seine Herde verloren und rief nach ihnen. Ich dachte, oh Gott, du lebst hier oben, das stimmt, hier bist du. Dort war er in der Elchherde, dort war er im Ruf des Wolfes. Dann schaute ich zufällig hin und wo die Sonne herauskam und die immergrünen Pflanzen gefroren waren durch diesen kalten Wind, dort war ein Regenbogen über dem Canyon. Und ich sagte, dort ist er im Regenbogen, Amen, dort ist er. Dort ist der Bund. Er wird es nie wieder mit Wasser zerstören. Er hat es verheißen. Und ein Regenbogen ist auch in Offenbarung 1 zu finden, wo über dem Sohn Gottes und über der Gemeinde, dem siebenarmigen goldenen Leuchter, ein Regenbogen war. Er war von seinem Ansehen gleich einem Jaspis und Sardisstein, der Erste und der Letzte. Er, der war, der ist und der kommen wird. O meine Güte, wo immer du hinsiehst, kannst du Gott sehen, wenn du nur deine Augen öffnest. Schau dich um, er ist überall. Ich stand dort und plötzlich tauchte ein kleines, rotes Eichhörnchen auf. Wie viele von euch aus Oregon wissen, was das ist? Er ist der Polizist im Wald, mit blauem Anzug, aber er macht nur Lärm und ist kein richtiges Eichhörnchen. Er sprang dort rauf und machte Schnatter, 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 Schnatter. Schnatter, 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 Schnatter. Und ich dachte, was ist los mit dir, kleiner Kerl? Ich werde dir nichts tun. Also schaute ich mir den Regenbogen noch einmal an und sagte, Ehre sei Gott. Und ich rannte so schnell ich konnte um den Baum herum und jauchzte. Und er schaute mich einfach an und machte nur Schnatter, Schnatter, Schnatter. Ich überlegte, habe ich dich in Aufregung versetzt? Ich bete deinen Schöpfer an. Gefällt dir das nicht? Ich zeige dir noch einmal, wie es geht. Und ich lief erneut um den Baum herum. Sie hätten wohl gedacht, dass da draußen jemand aus der Irrenanstalt war, wenn jemand... Das war mir egal. Ich betete Gott an. Ich sah ihn, ich hörte ihn, überall. Du kannst ihn sehen, wenn du dich einfach nur umsiehst. Er ist echt. Und ich rannte so schnell ich konnte um diesen Baum herum, lobte Gott, warf meine Hände in die Luft und rief Halleluja. Ich stampfte wieder wie ein Verrückter auf dem Boden, rund um den Baum herum, aber ich ließ eine Menge Dampf ab. Ich hatte eine gute Zeit. Ich dachte, oh, es ist gut, hier zu sein. Lasst uns 3 Hütten bauen. Lasst uns einfach hier oben bleiben, ein wunderbarer Ort, um in der Gegenwart Gottes zu sein, in seinem Universum. Betrachte ihn in seinem Universum, seinem Sonnenuntergang, seinem Regenbogen und im Ruf des Elches. Hier, überall, ist Gott. Und ich dachte, du kleiner Wichtigtuer, warum hast du mich daran gehindert, meinen Gott anzubeten? Ich sah ihn auf diesem Baumstumpf sitzen, oder besser gesagt an dem Ort, wo der Baum umgestürzt war, und er machte Schnatter, Schnatter, Schnatter. Den kleinen Schwanz auf diese Weise unter sich hochgezogen, Schnatter, 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 Schnatter. Ich dachte, was ist denn los mit dir? Denkst du, ich benehme mich komisch? Aber ich bemerkte es. Er neigte seinen kleinen Kopf nach unten, seine Augen traten hervor und er schaute in das Gebüsch hinunter. Er hatte mich überhaupt nicht angeschrien. Der Wind hatte einen Adler dort hinunter geweht, einen dieser großen, alten, braunen Adler aus Colorado. Und dieser Adler würde ihn ergreifen, wisst ihr? Also hatte er Angst vor diesem Adler. Er hatte nicht auf mich geachtet, aber er hatte Angst vor dem Adler. Der große Adler sprang dort hoch und ich dachte, meine Güte, Jetzt sehe ich dich dort draußen, Gott. Ich sehe dich, höre dich dort unten, höre dich im Ruf, sehe dich überall um mich herum, sehe dich am Himmel, sehe dich im Regenbogen, sehe dich überall. Aber jetzt frage ich mich, ob du in diesem Adler sein könntest. Wozu hat er meine Anbetung unterbrochen? Und ich beobachtete den Adler eine Weile. Ich dachte, jetzt sah ich, wie seine großen, grauen Augen mich ansahen, und er schaute zu dem kleinen alten Eichhörnchen hinüber und dann wieder zu mir. Ich bewunderte ihn, weil er mutig war. Er hatte keine Angst. Ich hasse Feiglinge. Ich hasse nicht die Person, sondern die Einstellung. Dass sie in der Gemeinde stehen und wie die anderen jauchzen und dann nach draußen gehen können. Und wenn es dann wirklich darauf ankommt, schämst du dich zu sagen, dass du Pfingstler bist. Du schämst dich zuzugeben, dass du durch göttliche Heilung geheilt wurdest. Oh, Gott kann so etwas nicht gebrauchen. Er möchte Soldaten. Er möchte jemanden, der wie Paulus sagen kann, auf die Weise, die man Ketzerei nennt, so bete ich den Gott unserer Väter an. Er will Soldaten mit Rückgrat und keine Feiglinge. Er will jemanden, der genug Mut und Entschlossenheit hat, um aufzustehen. Ich sagte, ja, ich sehe Gott in diesem Adler. Er hat keine Angst. Er ist kein bisschen ängstlich. Ich dachte, ich werde einfach sehen, wie viel Angst er hat. Ich sagte, sag mal, Bursche, weißt du, dass ich dich erschießen kann? Als meine Stimme ertönte, schaute er mich genau an und rollte mit den großen Augen. Ich sah, wie er anfing, die Federn zu befühlen, wisst ihr, und sie zu richten. Ich dachte, da habt ihr es. Dort könnt ihr es sehen. Gott gab ihm zwei Flügel, um Schwierigkeiten und Gefahren zu entkommen, und er vertraut auf diese Flügel seine von Gott gegebene Fluchtmöglichkeit. Er spürt, dass seine Flügel voll einsatzfähig sind. Jemand sagte einmal zu mir, Bruder Branham, hast du keine Angst, dass du dort oben einen Fehler machst? Hast du keine Angst, dass dort oben etwas passieren könnte? Oh nein, solange alles funktioniert, ist alles gut. Mach dir keine Sorgen. Er ist derjenige, der die Verheißung gibt. Dieser alte Adler, der mit seinen Flügeln herumspielte und sie so auf und ab bewegte. Ich dachte, oh ja, da siehst du es. Und ich griff nach meiner Waffe. Er sprang und schaute mich auf diese Weise an und behielt mich direkt im Auge. Jetzt wusste er, dass er mit seinen Fähigkeiten diese Flügel benutzen und sich in den Wald zurückziehen konnte, bevor ich ihn ins Visier nehmen konnte. Er wusste das und er vertraute darauf. Also hatte er keine Angst. Warum sollten wir Angst haben, egal was kommt? Gott gibt uns den Heiligen Geist. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Wovor haben wir Angst? Gott hat dich vor Grundlegung der Welt berufen und deinen Namen in das Lebensbuch des Lammes geschrieben. Das Lamm wurde vor Grundlegung der Welt geschlachtet. Dein Name wurde vor Grundlegung der Welt in das Buch geschrieben, so sagt es die Bibel. Die Bibel sagt, dass der Antichrist in den letzten Tagen alle Menschen auf der Erde verführen wird, deren Namen nicht seit Grundlegung der Welt im Lebensbuch des Lammes stehen. Nicht die letzte Erweckung, aber die Grundlegung der Welt. Dort habt ihr es. So weißt du, dass du darüber lebst. Du bist in etwas drin. Du hast den Heiligen Geist empfangen. Wovor hast du Angst? Amen. Gott in seinem Universum. Ich glaube daran. Du auch? Ich beobachtete diesen Kerl dort ein paar Minuten lang, dieses kleine Streifenhörnchen, das dort saß. So nennen wir sie zu Hause. Es ist eigentlich nur ein kleines Eichhörnchen, das schnatter, 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 schnatter macht. Der Adler hatte genug davon. Er wollte einfach nicht mehr mit ihm streiten, also machte er einen großen Sprung, etwa so, schlug zweimal mit den Flügeln und er war schon über dem Wald. Er hatte einfach seine Flügel ausgebreitet. Er hat nicht mehr geflattert. Er hat einfach seine Flügel ausgebreitet. Und jedes Mal, wenn der Wind aufkam, stieg er höher empor. Wenn der Wind aufkam, stieg er höher. Ohne seine Federn zu bewegen, wusste er einfach, wie er seine Flügel ausbreiten musste. Ich beobachtete ihn. Ich ließ mein Gewehr fallen. Ich schaute ihn an. Er wurde kleiner und kleiner, bis er ganz außer Sichtweite geriet. Ich dachte, oh Gott, das ist es. Das ist alles. Es geht nicht darum, sich dieser Gruppe anzuschließen, die Papiere von dieser anderen Gruppe zu nehmen und sich dieser und jener Gruppe anzuschließen oder eine Gebetsreihe zu durchlaufen. Und Oral kommt und du gehst durch seine und gehst durch eine andere und durch noch eine andere, das ist es nicht. Es geht einfach darum zu wissen, wie man seine Flügel des Glaubens in die Kraft seiner Auferstehung setzen kann. Und wenn der Heilige Geist kommt, steige auf und fliege darüber hinweg. Fliege über das Streifenhörnchen, das dort sitzt, Die Tage der Wunder sind vorbei, göttliche Heilung gibt es nicht mehr, diese erdgebundene Kreatur. Wir sind Adler, Halleluja. Der Heilige Geist kommt herein und wir entkommen der Gefahr, bis wir sie schließlich gar nicht mehr wahrnehmen. Die Tage der Wunder sind vorbei, so etwas wie göttliche Heilung gibt es nicht, es ist Gedankenübertragung, da stimmt etwas nicht, unsere Kirche würde das tun, wir haben die größte, wir sind die größte Organisation. Fliege einfach darüber hinweg, breite nur deine Flügel aus und sage, Jesus Christus, ich liebe dich, ich vertraue dir. Und halte hier dieses gesegnete, alte, zweiflügelige Buch und fliege einfach davon, Halleluja. Denn er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Gott in seinem Universum. Glaubt ihr, dass er in seinem Universum ist? Seht ihn in seinen Vögeln. Seht ihn überall. Wir müssen uns schnell von diesem Thema trennen, um zu dem Rest zu gelangen. Wir könnten den ganzen Nachmittag bei Gott in seinem Universum bleiben. Lass uns jetzt Gott in seinem Wort erkennen. Wie viele glauben, dass Gott in seinem Universum ist? Hebt eure Hände. In Ordnung. Ihr glaubt jetzt, dass Gott in seinem Universum ist. Nehmen wir nun Gott in seinem Wort. Nun sagte die Bibel, Jesus sagte, dass das Wort ein Same ist, den ein Seemann säte. Stimmt das? Nun, ihr hier in Oregon, wenn ihr eure Felder bestellt, was passiert dann? Wenn ihr sät, müsst ihr nicht jeden Morgen hinausgehen und es ausgraben. Ihr pflanzt Mais an und geht dann jeden Morgen hinaus, um ihn auszugraben, ihn anzuschauen und zu sagen, ich sehe doch gar nichts. So wird er niemals wachsen. Man kann es nicht ausgraben. Ihr müsst es an den Boden übergeben. Das ist der Ort dafür. Jedes Mal, wenn ihr es ausgrabt, verzögert ihr es. Hört mir zu, ich werde etwas Wichtiges sagen. Jedes Mal, wenn ihr euch eure Symptome anschaut, verzögert ihr eure Heilung. Grabt es nicht wieder aus. Es ist ihm anvertraut, der versprochen hat zu heilen. Ihm, der alle anderen heilt. Wenn du durch die Gebetsreihe gehst und dir die Hände aufgelegt werden, sagt die Bibel, dass das Gebet des Glaubens den Kranken retten wird. Sage nicht, mal sehen, ob ich mich besser fühle, ob mein Herz sich besser anfühlt, meine Hände. Tu das nicht, du zögerst es nur heraus. Vergrabe es im Boden, denn es ist ein Samenkorn. Was macht ein Samenkorn? Schaut euch einen kleinen Apfelbaum hier draußen an. Ihr baut eine Menge Äpfel an. Schaut euch einen kleinen Apfelbaum an, wenn er nicht größer als ein Zweig ist, wie wir es im Osten nennen. Ein kleines Bäumchen, ungefähr so. Wusstet ihr, dass jeder Apfel, der jemals an diesem Baum hängen wird, schon jetzt darin enthalten ist? Wenn nicht, woher kommt er dann? Wo ist er hergekommen? Und dieser Apfelbaum, der euch hunderte Büschel Äpfel liefern wird, woher kommen sie? Wenn man diese kleine Pflanze direkt aus einem Apfelkern zieht und sie dort pflanzt, und jeder Apfel, der jemals daran wachsen wird, und die hunderte von Äpfel, die man davon ernten wird, sind schon potenziell darin enthalten. Und er ist noch nicht einmal 1,5 Zentimeter hoch. Amen. Da habt ihr es. Woher kommt es? Es ist also im Apfel. Und wenn du in seinen Tod, seinem Begräbnis und seiner Auferstehung eingepflanzt bist, in Christus eingepflanzt und du sein heiliges Leben in dir empfängst, dann ist alles, was du auf deiner Reise benötigst, in diesem Moment in dir, denn du wirst zum Samen. Erkennst du es? Gott in seinem Wort. Was muss ein Baum nun tun? Wenn du ihn pflanzt, ist das Einzige, was du tun musst, ihn zu gießen und dann muss er trinken. Die Blätter sind darin, die Äpfel sind darin, alles ist direkt in diesem Baum. Aber er muss trinken. Er muss mehr trinken, als er braucht. Und während er trinkt, treibt er Blätter, Blüten und Äpfel hervor. Aber er muss immer weiter trinken, 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 um hervortreiben zu können. Und wenn wir eine Verheißung Gottes annehmen, sie in unser Herz lassen, sie mit Glauben bewässern, dann wächst sie weiter und weiter. Halleluja! Wenn Christus in unser Herz gepflanzt ist, der Heilige Geist, dann tun wir nichts anderes, als durch das Wort Gottes zu trinken. Und es bringt die Errettung, die göttliche Heilung und Herrlichkeit hervor. Es treibt alles, was wir nötig haben, hervor. Es ist in uns, wenn wir in Christus Jesus gepflanzt sind. Hier ist meine Auslegung von ihm, dass er das Wasser ist. Er ist die unerschöpfliche Quelle des Lebens. Du wirst ihn niemals zu viel bitten. Du kannst ihm nie etwas zu Großes glauben. Er freut sich, wenn du ihm für große Dinge glaubst. Du kannst es nie übertreiben. Könntest du dir vorstellen, dass ein kleiner Fisch, etwa 1,5 Zentimeter lang, dort draußen in der Mitte des Ozeans sagt, jetzt warte mal einen Moment. Ich sollte mir das noch einmal gut überlegen. Ich sollte dieses Wasser lieber sehr sparsam trinken, weil es mir dieses Jahr vielleicht ausgehen könnte. Nun, wenn du das verstehen kannst, dann versuche, die Quelle der Güte Gottes dir gegenüber auszuschöpfen. Könntest du dir eine kleine Maus vorstellen, etwa 1,5 Zentimeter lang, unter den großen Getreidespeichern Ägyptens, die sagt, ich werde nur ein Korn pro Tag essen. Ich sollte mir lieber nur ein Korn pro Tag gönnen, denn sonst könnte es sein, dass ich keine mehr habe, bevor die neue Ernte eingefahren wird. Oh, was macht er da? Er beraubt sich selbst. Genau das ist das Problem mit der heutigen Gemeinde. Sie nimmt die Glaubensbekenntnisse und Dogmen der Kirche und versucht davon zu zehren, anstatt das Wort Gottes anzunehmen und sich an der Fülle der Taufe des Heiligen Geistes und den Dingen Gottes zu erfreuen. Warum? Sein Wort ist ein Samenkorn und dieses Wort bringt nach seiner Art hervor. Jetzt haben wir gerade eine große Erweckung hinter uns, die das Land durchzog. Fast 15 Jahre lang ging das. Was haben wir geerntet? Wir haben eine ganze Reihe neuer Mitglieder gewonnen. Jawohl. Und warum? Das ist die Art von Samen, die wir gesät haben. Denk daran, der Regen fällt auf die Erde, um sie zu bewässern, sie zu gestalten, wofür sie zubereitet ist. Und jetzt denk daran, wenn ihr hier draußen ein Weizenfeld hättet und es wachsen würde, würden seine kleinen Ähren herabhängen. Wenn man etwas sieht, das zu stramm ist, dann ist es selbst gemacht. Ein schweres, volles Haupt beugt sich immer. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Also passt jetzt auf. Jetzt steht dort ein bisschen Unkraut und es herrscht Dürre. Die Menschen beten um Regen. Nun, dieser kleine Weizen seufzt. Es geht einfach kaum noch. Er wird sterben. Das kleine Unkraut freut sich genauso über Wasser, wie er sich freuen würde. Gott sendet den Regen und wisst ihr was? Wenn der Regen fällt, richtet sich das kleine Weizenkorn auf und jauchzt. Ehre sei Gott. Es preist einfach Gott, weil es zum Leben erwacht. Und dasselbe Wasser lässt das Unkraut wachsen. Genauso glücklich, kann genauso laut jauchzen. Nun, das ist es, was Jesus sagte. Wenn ihr es lesen möchtet, Hebräer 6. Kapitel. Ich habe keine Zeit, darauf einzugehen, weil sie uns davonläuft. Der Regen fällt häufig auf die Erde, sagte Jesus. Der Regen fällt auf die Gerechten und die Ungerechten. Wir können Menschen sehen, die jubeln, in Zungen sprechen, im Geist tanzen und all diese Dinge. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie es auch haben. Oh nein. Ich habe viele von ihnen gesehen, die es taten und es nicht hatten. Aber an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Der Heilige Geist glaubt Gottes Wort und tut Gottes Wort kund. Das führt uns zum nächsten Gedanken, Gott in seinem Sohn. Glaubt ihr, dass Gott in seinem Wort ist? Hier habe ich ein Dutzend Schriftstellen aufgeschrieben, die davon handeln, wie Gott sich durch Abraham und andere Menschen offenbart hat, um zu beweisen, dass er existiert. Aber lasst uns, wie viele glauben, dass Gott in seinem Wort ist? Offen gesagt, er ist das Wort. Nun, Gott in seinem Sohn. Glaubt ihr, dass Gott in seinem Sohn war? Er war die Manifestation. Leere Stelle auf dem Tonband. Er sagte, erforscht die Schriften, denn in ihnen meint ihr ewiges Leben zu haben. Sie sind es, die von mir zeugen. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Wie oft sind wir das diese Woche durchgegangen, hin und her, um zu zeigen, dass er das Wort war. Ihr seht also die Natur, das Wort, den Sohn. Es ist alles derselbe Gott, nämlich derselbe Gott, der auf unterschiedliche Weise wirkt. Jesus war Gott, der sich im Fleisch kundgetan hat. Er war Gott, das Wort. Jeder von uns glaubt, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnt hat. Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist der Leib. Und Gott war der Geist, der in dieser Behausung wohnte, die er für sich selbst geschaffen hatte, einen jungfräulichen Leib, Gott. Das ist der Grund, warum er hier sagte, ich bin schon so lange bei euch und ihr kennt mich nicht. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Mit anderen Worten, ihr seht den Vater durch mich wirken. Gott ist ein Geist. Diejenigen, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Seht ihr, Gott ist ein Geist. Und hier ist das Wort, das offenbar gemacht wird. In 1. Johannes, auch in Johannes 11 und auch in Johannes 5, Vers 24, finden wir viele Stellen. In Johannes 14 sagte Jesus, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Warum? Es ist das Wort, das in ihnen offenbar wird. Vor einiger Zeit habe ich hier gepredigt und dabei gepriesen. Und eine Frau, die einer anderen Kirche angehört, ich mag es nicht, Kirchen bei ihrem konfessionellen Namen zu nennen, aber diese Frau gehörte einer Kirche an, die an geistige Heilung glaubte. Sie glauben, dass der Teufel ein Gedanke ist, Gott ein Gedanke ist und deine Gedanken das sind, was auch immer sie sind. Sie leugnen die Gottheit Jesu Christi in dieser Zeit, in der die Menschen versuchen, Jesus zu einem Menschen zu machen. Er war aber mehr als ein Mensch. Wenn er einfach nur ein Mensch war, sind wir alle verloren. Er war Gott und nichts weniger als Gott. Er war Gott, kundgetan im Fleisch. Jehova, der Vater, wohnte in seinem Sohn und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das ist der Grund, warum wir dort von Matthäus beauftragt werden, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was ist das? Nicht drei Götter, sondern drei Erscheinungsformen desselben Gottes. Gott, der Vater, war eine Feuersäule. Er wurde Fleisch und wohnte unter uns, Gott, der Sohn. Gott über uns, Gott mit uns. Jetzt derselbe Gott, der Heilige Geist, in uns. Drei Ämter, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist derselbe Gott, nicht drei Götter. Der eine Gott schuf sich selbst drei Ämter, drei Erscheinungsformen. Amen. O, was für eine Welt, in der wir leben. Beachtet, wie vollkommen. Nun, als er hier auf Erden war, diese Frau sagte, Herr Branham, ich höre Ihnen gern zu, aber es gibt einen Fehler, den ich an Ihnen finde. Und ich fragte, was ist das? Sie sagte, Sie prahlen zu sehr mit Jesus. Oh, sagte ich, wenn das der einzige Fehler ist, ich danke Ihnen vielmals, meine Dame, wenn das alles ist, was Sie an mir auszusetzen haben. Ich sagte, ich hoffe, Gott sieht das so, wenn ich ihm begegnen werde, dass ich zu sehr mit seinem Sohn geprahlt habe, dass das mein einziger Fehler ist. Und sie sagte, nun, Sie haben gesagt, dass Sie ein Fundamentalist sind. Sie haben nur aus der Bibel zitiert und nichts hinzugefügt. Ich sagte, genau so ist es. Das sage ich immer noch. Sie sagte, was, wenn ich Ihnen anhand Ihrer eigenen Bibel beweisen kann, dass er nicht göttlich war? Sie machen ihn immer göttlich. Ich sagte, wenn er nicht göttlich war, war er der größte Verführer, den die Welt je hatte, und wir sind alle in Sünde. Wenn er einfach nur ein gewöhnlicher Mensch war, dann hätte jeder andere Mensch sterben können, einer für den anderen. Er könnte nichts Geringeres als Gott sein, so ist es. Als er an diesem Tag auf den Berg von Golgatha hinaufstieg, verschmolzen die kleinen roten Flecken auf seinem Mantel zu einem einzigen. Die Biene des Todes umschwirrte ihn und summte, jetzt habe ich ihn. Sie legten ihm einfach ein Tuch über das Gesicht und schlugen ihm auf den Kopf. Sie wussten, dass er die Gedanken erkennen konnte. Sie sagten, sage uns, wer dich geschlagen hat, und wir werden dir glauben. Sie spuckten ihm ins Gesicht und rissen ihm ganze Büschel seines Bartes aus. Der Teufel sagte, jetzt habe ich ihn. Und als er den Berg hinaufging, sagte der Teufel, das kann nicht Gott sein, das kann nicht Gott sein. Er würde so etwas niemals hinnehmen. Und ich kann ihn sehen, wie er hinaufgeht, sein kleiner, gebrechlicher Körper, der so zusammenbricht, während er den Hügel hinauftaumelt, diese Biene, die um ihn herumschwirrt, dieses Summen des Todes direkt in seinen Adern, wissend, dass er bald nicht mehr da sein würde. Die Biene sagte, jetzt habe ich ihn. Der Teufel sagte, los, Tod, hol ihn dir. Das ist alles. Er ist ein Nichts. Er ist genau wie alle anderen auch. Er wird sterben. Du stichst ihn gleich dort unten und er wird sterben. Aber hör mal, Bruder, wenn eine Biene ihren Stachel einmal richtig tief versenkt hat, kann sie ihn nie wieder herausziehen. Sie wird keinen Stachel mehr haben. Er wird den Stachel herausziehen. Wenn der Stachel des Todes einen gewöhnlichen Menschen stechen könnte, könnte er, weil er ein Sünder war, diesen Stachel herausziehen und einen anderen damit stechen. Aber dieses Mal versenkte er seinen Stachel in Immanuels Fleisch. Halleluja! Es entriss dem Tod den Stachel. Eine Biene kann summen und alle möglichen Geräusche machen. Diese alte und jedes Insekt, das jemals tief genug sticht, verliert seinen Stachel. Und als der Tod den Sohn Gottes tötete, verlor er seinen Stachel. Kein Wunder, dass Paulus sagen konnte, Tod, wo ist dein Stachel? Grab, wo ist dein Sieg? Gewiss, er war mehr als ein Mensch. Das war Immanuel, Gott mit uns. Und sie sagte, ich beweise Ihnen mit Ihrer Bibel, dass er nicht göttlich war. Ich antwortete, lassen Sie mich hören, wie Sie es tun. Sie sagte, in Johannes Kapitel 11 steht in der Bibel, dass Jesus weinte, als er zum Grab von Lazarus ging. Und ich fragte, ist das Ihre Schriftstelle? Sie antwortete, ja, er konnte nicht göttlich sein und weinen. Ich sagte, Dame, wissen Sie was? Ihr Argument ist dünner als die Brühe, die aus dem Schatten eines verhungerten Hühnchens gekocht wurde. Ich sagte, nun, Sie haben dort keinen Platz für irgendetwas. Ich sagte, Sie haben nicht erkannt, dass er sowohl Gott als auch Mensch war. Er war ein Gottmensch. Gott war in ihm. Das stimmt. Ich sagte, lassen Sie mich etwas fragen. Er ging weinend zum Grab hinunter. Er war ein Mensch. Er weint mit denen, die weinen. Er ist traurig mit denen, die traurig sind. Er freut sich mit denen, die voller Freude sind. Aber als er zum Grab hinunterging und dort stand, waren seine kleinen Schultern gebeugt. Die Bibel sagt, es war keine Schönheit an ihm, die wir begehrt hätten. Er sagte, rollt den Stein weg, und richtete seine kleinen Schultern auf. Lazarus, komm heraus. Und ein Mann, der seit 4 Tagen tot im Grab lag, verwest, kam wieder zum Leben und stand auf seinen Füßen. Das war mehr als ein Mensch. Amen. Das war Gott in seinem Sohn. Halleluja. Ein Mensch kann das nicht. Ich gebe zu, er war ein Mensch, als er in dieser Nacht vom Berg herunterkam und hungrig war. Er kam herunter, um etwas zu essen zu finden und suchte rundherum an einem Baum nach etwas Essbarem. Er war ein Mensch, als er hungrig war. Aber als er 5 Brote und 2 Fische nahm und 5000 Menschen speiste, war das mehr als ein Mensch. Das war Gott in seinem Sohn. Glaubt es. Er war ein Mensch, als er in dieser Nacht hinten im Schiff lag, hin und her geworfen wie ein Flaschenverschluss in einem Sturm, als 10.000 Teufel des Meeres schworen, ihn zu ertränken. Er war ein Mensch, der dort schlafend und müde lag. Die Tugendkraft war von ihm gewichen. Er war ein Mensch. Aber als er aufstand, ging er zum Bug des Bootes, stellte seinen Fuß darauf, blickte auf und sagte, schweig, verstumme. Und der Wind und die Wellen gehorchten ihm. Das war mehr als ein Mensch. Das war Gott in seinem Sohn. Amen, Halleluja. Er war ein Mensch, der am Kreuz rief, mich dürstet, gebt mir zu trinken. Aber am 3. Tag, als er die Siegel des Todes, der Hölle und des Grabes brach und wieder auferstand, bewies er, dass er Gott war. Amen. Jeder Mann und jede Frau, die jemals etwas erreicht haben, haben das geglaubt. Es hat die Herzen der Dichter im Lauf der Jahre begeistert. Wenn ich heute nur jemanden auf den Plan rufen könnte, der das glaubt. Ich denke an Eddie Peronet. Ihr alle kennt den Dichter Eddie Peronet. Keiner wollte seine Gedichte kaufen. Sie wollten nichts damit zu tun haben. Eines Tages ging er weinend in sein Arbeitszimmer und sagte, »Oh Gott, was kann ich tun?« Und er schnappte sich seinen Stift und schrieb das Einweihungslied. Was sagte Eddie Peronet? Er sagte, »Alle sollen die Macht des Namens Jesu preisen. Lasst die Engel niederfallen, bringt die königliche Krone hervor und krönt ihn zum Herrn über alles. Amen.« Ein anderer sagte, »Als er lebte, liebte er mich. Als er starb, rettete er mich. Als er begraben wurde, trug er meine Sünden weit fort. Als er auferstand, rechtfertigte er mich für immer. Eines Tages wird er wiederkommen, oh, welch herrlicher Tag. Amen. Gott in seinem Sohn, der die Welt mit sich versöhnt. Amen. Als er lebte, liebte er mich. Als er starb, rettete er mich. Als er begraben wurde, trug er meine Sünden weit fort. Als er auferstand, rechtfertigte er mich für immer. Eines Tages wird er wiederkommen, oh, welch herrlicher Tag. Hoskins schrieb, wenn ich das wundersame Kreuz betrachte, an dem der Fürst der Herrlichkeit starb, so halte ich all meinen Ruhm für einen Verlust. Die blinde Fanny Crosby rief aus, geh nicht an mir vorbei, o lieber Heiland, höre mein demütiges Rufen, während du andere rufst, gehe nicht an mir vorbei. Denn du, der Strom all meines Trostes, für mich mehr als das Leben, wen habe ich auf Erden neben dir? Oder wen im Himmel außer dir? Amen, Amen. Gott in seinem Sohn. Glaubt ihr, dass er es war? Er sah aus wie Gott, er handelte wie Gott, er sagte, er sei Gott. Er weinte wie Gott, er heilte wie Gott, er starb wie ein Mensch und er stand auf wie Gott. Er war Gott kundgetan im Fleisch und Blut. Gott war in seinem Sohn. Glaubt ihr daran? Gott war in seinem Universum. Glaubt ihr es? Gott ist in seinem Wort. Glaubt ihr es? Gott ist in seinem Sohn. Glaubt ihr es? Könnt ihr ihn in Christus sehen? Jesus sagte, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Warum sagst du, zeige uns den Vater? Gott war im Sohn und hat die Welt mit sich versöhnt. Nun, Gott in seinem Universum. Glaubt ihr daran? Gott in seinem Wort. Glaubt ihr es? Gott in seinem Sohn. Glaubt ihr daran? Nun, Gott in seinem Volk. Amen. Da habt ihr Vater, Sohn, Heiligen Geist, immer derselbe Gott, der herabkommt. Einmal heilig, konnte der Mensch, der sich von ihm entfernte, nicht mehr in seine Nähe kommen. Selbst ein Schaf, das den Berg berührte, oder ein Ochse, musste durchstochen werden. Als er auf dem Gipfel des Berges Sinai stand und seine Stimme erschallen ließ, konnte sich ihm nichts nähern, denn es gab kein Opfer außer dem Tier. Das war Gott über uns. Dann kam Gott herab. Er kam herab und wir berührten ihn. 1. Timotheus 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Denn Gott ist offenbart worden im Fleisch, gesehen von den Engeln, geglaubt und aufgenommen in die Herrlichkeit. Wir sahen, wie Gott sich durch seinen Sohn Jesus Christus ausdrückte. Nun Gott über uns, Gott mit uns und jetzt Gott in uns. Alles, was Gott war, goss er in Christus und alles, was Christus war, goss er in die Gemeinde. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr werdet mich sehen, denn ich, und ich ist ein persönliches Fürwort, ich werde bei euch sein, ja in euch, bis zum Ende der Welt. Halleluja, herrlich! Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Als er lebte, liebte er mich. Als er starb, rettete er mich. Als er begraben wurde, trug er meine Sünden weit fort. Als er auferstand, rechtfertigte er mich für immer. Kein Wunder, dass er die Wurzel und der Spross Davids ist, der Morgenstern, der war, der ist und der kommen wird. Er, der tot war, lebt in Ewigkeit, offenbart sich nach 2000 Jahren, beweist, dass er bei uns ist. Gott in seinem Universum, Gott in seinem Wort, Gott in seinem Sohn, Gott in seinem Volk. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Zeige uns den Vater und es genügt uns. Gott in seinem Volk zu Pfingsten. Gott in Petrus. Als sein Schatten auf die Kranken fiel, wurden sie geheilt. Gott in Paulus, so dass sie von seinem Leib Schweißtücher und Schürzen nahmen. Halleluja. Gott ist heute hier. Glaubt ihr daran? Gott, glaubt ihr, dass er in seinem Universum ist? Glaubt ihr, dass er in seinem Wort ist? Glaubt ihr, dass er in seinem Sohn ist? Glaubt ihr, dass er in seinem Volk ist? Wir haben es diese Woche immer wieder gesehen, die gleichen Werke, die Gott durch Salomo tat. Es war Gott. Die gleichen Werke, die er dort tat, vollbrachte er auch durch Jesus, seinen Sohn. Das Gleiche, was wir durch seinen Sohn gesehen haben, sehen wir auch durch seine Gemeinde, wodurch er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe bleibt. Gott in seinem Universum, Gott in seinem Wort, Gott in seinem Sohn, Gott in seinem Volk. Amen, Amen. Lasst uns unsere Häupter beugen. Ich werde irgendwann zurückkommen, wenn ich so lange predigen kann, wie ich möchte. Halleluja, glaubt ihr es? Zeige uns den Vater und es wird uns genügen. Zeige uns nur den Vater und es wird uns genügen. Wie dankbar sind wir dem Herrn, dass er Gott bleibt, und wie dankbar sind wir ihm, dass er seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn, hingegeben hat, damit er viele Söhne in die Welt bringe und sich heute als lebendig erweise. Jesus starb, der eingeborene Sohn Gottes, damit er uns zu seinen eingesetzten Kindern machen und seinen Willen durch uns ausführen kann. Wie beschämend ist es doch, dass wir behaupten, Kinder Gottes zu sein und uns vom Teufel herumschubsen lassen, wie er es tut. Wir haben die Rechte, wir sind bereits mit ihm auferstanden. Du fragst, du hast Macht? Nein, wir haben keine Macht, aber wir haben Autorität. Dort gibt es einen großen Unterschied zwischen Macht und Autorität. Christus hat die Macht. Jemand fragte mich vor einer Weile, ein kostbarer Bruder traf mich auf der Straße. Er sagte, Bruder Brenham, bist du von den Jesu Name? Ich antwortete, ich bin der Diener Jesu, ich bin sein Diener. Beachtet, ich möchte euch etwas fragen. Er bleibt gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Möchtest du, dass er heute Nachmittag dein Retter ist? Möchtest du wissen, wie dieser Gott, der dir nahe ist, dein Retter sein kann? Wenn du das möchtest, hebe deine Hand. Sage, ich möchte ihn annehmen, Bruder Brenham. Gerade dort, wo ich bin, werde ich glauben. Gott segne dich. Gott segne dich. So ist es gut. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Das ist gut. Oben auf den Emporen, überall. Gott segne euch. Das ist gut. Mehrere Hände gingen in die Höhe. Oh, gerade als wir uns nun in der Versammlung warmlaufen, seht ihr, wie Satan versucht abzuwehren. Dieser alte Teufel, glaubt gerade jetzt. Dies ist die Stunde, dies ist die Zeit, dass du in deiner eigenen Gemeinde eine Erweckung beginnen und die Werke Gottes tun kannst. Jesus sagte, wer an mich glaubt, der, den Gott gesandt hat, tut die Werke Gottes. Amen, glaubt es jetzt. Zweifelt nicht daran. Ihr habt Glauben, zweifelt nicht. Seid für einen Moment ganz andächtig und betet. Seid jetzt ganz still. Eine Frau spricht in Zungen und jemand legt aus. Amen. Dank sei Gott. Wir glauben alle an das Sprechen in Zungen und das Auslegen der Zungen. Wir glauben, dass Gott das tut und er tut es, um seine Gemeinde aufzuerbauen. Nun, wenn ich die Botschaft richtig verstanden habe, ging es darum, daran zu glauben, dass der Herr sich offenbaren und etwas für sein Volk tun würde. Nun, während ihr hier sitzt, bevor wir die Gebetsreihe aufrufen, möchte ich euch etwas fragen. Jede Seele, die Christus angenommen hat, werdet ihr mir und Gott dieses Versprechen geben, Gott zuerst und dann mir, dass jeder hier, der an den Herrn Jesus Christus glaubt, zu einer dieser guten Gemeinden hier geht und um die christliche Taufe bittet, wenn ihr noch nicht mit Wasser getauft worden seid, und bleibe dort, bis du den Heiligen Geist empfangen hast und gib dein Leben Christus für den Dienst. So viele wie geglaubt haben, wurden der Gemeinde hinzugefügt. Stimmt das? Wie viele werden das versprechen, die es noch nie getan haben? Wirst du Gott jetzt durch seine Gnade versprechen, dass du es tun wirst, wenn du siehst, dass Gott sich heute Nachmittag unter seinem Volk kundtut? Hebe deine Hand und sage, ich werde es tun. Gott segne dich. Hebe deine Hände, sage, Gott segne dich. Noch jemand, Gott segne dich. Dich, 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 dich. Schaut einfach auf die Hände. Jetzt alle hier unten im Erdgeschoss, wie viele werden sagen, wenn ich sehen kann, wie Gott sich offenbart und sich hier unter seinem Volk als wahr erweist. Ich sehe ihn in seinem Universum, ich glaube, dass er in seinem Wort ist und in seinem Sohn. Und sein Sohn ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn ich seinen Sohn wirken sehen kann, genauso wie damals, als er hier auf der Erde war, werde ich von ganzem Herzen daran glauben, ein Bekenntnis ablegen, in die Gemeinde gehen, mich taufen lassen und den Namen des Herrn anrufen. Auf den Rängen hier, links von mir, könnte ich dort hinten ein paar Hände sehen. Ich verspreche, undeutliche Worte, hebt auf diese Weise eure Hände hoch, damit ich sie sehen kann. Gott kann sie sehen, er wird es wissen, er kennt euer Herz. Da hinten auf der Empore geht es entlang. Ich kann dort hinten nichts sehen, es ist so dunkel, aber erhebt eure Hände zu Gott und sagt, ich will, ich will. Ich sehe nur einen Fächern oder so etwas in der Art. Ich kann nicht sagen, was es ist. Dort drüben, erhebt eure Hände. Ich glaube, dass ihr aufrichtig seid. Ihr werdet es tun. Hebe deine Hand. Gott segne dich. Alle darum herum. Gibt es noch jemanden hier unten, der sagen möchte, ich werde meine Hand zu Gott erheben? Gott segne dich, meine Dame. Gott segne dich hier drüben, Herr. Das ist sehr, sehr schön. Noch jemand? Gott weiß, was in deinem Herzen vorgeht. Du meinst das ernst. Wo auch immer du heute Abend bist, in einer dieser Gemeinden hier, genau hier irgendwo, und du wirst getauft werden, indem du den Namen des Herrn anrufst, denn denke daran. Glaubt ihr, dass ich sein Diener bin? Hebt eure Hände. Habe ich diese Woche Gnade vor euren Augen gefunden? Erhebt eure Hände, alle, die ehrlich sein möchten und sagen, ich glaube es wirklich, Bruder Brenne. Hört zu, das Kommen des Herrn ist näher, als ihr denkt. Ich habe hier nicht über das Kommen gesprochen, ich bleibe einfach bei der Botschaft des Tages. Denkt an Abrahams letztes Zeichen. Erinnert ihr euch, wer es war, der dort hinunterging? Abrahams letztes Zeichen. Schaut euch dasselbe hier zur Zeit der Juden an, als sie abgelehnt wurden. Hier ist es wieder in der heidnischen Zeit. Wie ich euch diese Woche schon gesagt, ausführlich dargelegt und bewiesen habe, gab es in der Geschichte noch nie einen Evangelisten auf dem Feld, Sankey, Moody, Knox, Calvin, der zu dieser kalten, formellen Kirche da draußen gegangen ist. Die Lot-Gemeinden draußen in Sodom haben nie den Heiligen Geist empfangen und sind nie geboren worden und daraus herausgekommen. Aber dort draußen haben wir heute einen wunderbaren Botschafter mit dem Namen Billy Graham, G-R-A-H-A-M, wie A-B-R-A-H-A-M. Habt ihr es verstanden? Dort gibt es eine auserwählte Gemeinde. Seht, welche Botschaft ihnen verkündet und gepredigt wurde. Kommt heraus, kommt heraus, kommt heraus, kommt heraus. Aber was hat dieser Mann hier oben gemacht? Er zeigte ihnen nur ein Zeichen, während er mit dem Rücken zum Zelt stand. Versteht ihr? Das war die auserwählte Gemeinde. Oh, schlaft nicht, Freunde. So wacht nun auf, ihr Heiligen des Herrn. Warum schlummern, wenn das Ende naht? Aber macht euch bereit für den letzten Ruf. Und der Ruf ist da. Habt Glauben. Himmlischer Vater, ich bin dein Diener. Ich übergebe diesen Gottesdienst dir. Ich habe dein Wort gepredigt, so gut ich konnte, in der kurzen Zeit, nervös, müde und erschöpft. Herr, die Menschen sind gekommen. Abend für Abend sind sie zurückgekommen, als wollten sie mehr hören. Nun, Gott, ich bete, dass alle, die du berufen hast, zu dieser Versammlung kommen werden. Gewähre es, Vater, mögen diese Gemeinden mit den Menschen gefüllt werden. Mögen sie hereinkommen, ihre Sünden bekennen und sich taufen lassen, um den Heiligen Geist zu empfangen. Gewähre es, Herr. Diejenigen, die jetzt hier verweilen, auf dem Weg ins verheißene Land, behaupten nicht, zu dieser Welt zu gehören. Wir sind Pilger und Fremdlinge. Wir haben uns dazu bekannt, dass wir aus einem anderen Königreich kommen. Wir sind im alten Königreich gestorben und wurden mit unserem König auferweckt. Er ist der Geist, der unter uns lebt, der sein Leben in uns wirkt, der uns die Autorität gibt, sein Wort zu predigen, und der durch uns lebt und seine eigenen Wunder vollbringt, während er geht und der beansprucht und zeigt, dass die Natur seines Geistes, als er hier auf der Erde war, auch heute noch dieselbe ist. Gott in seinem Volk, segne uns jetzt. Es liegt an dir, Vater, den Rest zu tun. Ich habe gepredigt, den Altarruf gemacht, die Hände wurden erhoben. Ich habe sie dir anvertraut. Gott schenke, dass sie zu Trophäen der Versammlung werden, die sie nie vergessen werden. Überall, wo sie hinschauen, werden sie Gott sehen können. Überall. Gewähre es. Segne uns jetzt gemeinsam. Jetzt warten wir darauf, zu sehen, wie du auf den Wellen kommst, Vater. Komme, wie du in dieser Nacht zu dem kleinen Schiff kamst, das in Seenot geraten war, als alle Hoffnung auf Rettung verloren schien. Die Menschen hatten Angst vor dir, und er sagte, fürchtet euch nicht, ich bin es, seid guten Mutes. Gott gewähre es heute, dass die Menschen, die dich als ihren Erlöser angenommen haben, heute erkennen, dass sie sich nicht zu fürchten brauchen. Du bist hier, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, Gott in seinem Volk. Gewähre es, Vater, in Jesu Namen. Amen. Wie viele von euch haben Gebetskarten? Hebt jetzt eure Hände hoch. Ist hier jemand ohne Gebetskarte? Hebt eure Hände hoch. Immer noch krank. Oh, man kommt nicht mal zu einem Drittel von ihnen. Ich habe Billy gesagt, er soll Gebetskarten an diese Leute ausgeben. In Ordnung. Ihr ohne Gebetskarten, hebt erneut die Hand. Lasst mich sehen, wo ihr seid. Überall, in Ordnung. Schaut zu mir. Ich habe gestern Abend etwas gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen. Ich sagte es schnell und nahm es dann zurück. Ich sagte, dass das amerikanische Volk die Unterscheidung nicht annimmt. Sie tun es nicht wie in Übersee. Natürlich nicht. Die Erweckung geht dort schon vor sich. Aber ich sagte, bis Gott mich wieder führt, werde ich die Unterscheidung nicht gebrauchen. Nachdem diese Feldzüge vorbei sind, werde ich aufhören. Wenn ich wieder herkomme, werde ich für die Kranken beten. Aber habt ihr es bemerkt? Ich habe, wenn der Herr mich führt, gesagt, denn ich kann es nicht kontrollieren. Er übernimmt die Kontrolle, ich bin nur das Werkzeug. Einfach so wie dieses Mikrofon. Ihr hört mich durch dieses Mikrofon. Es ist nicht das Mikrofon, das ihr hört, es bin ich. Und ich bin nur stumm. Dieses Mikrofon ohne Geräusche, das auf den Kristall trifft, wäre stumm. Ich bin also stumm für diese Dinge, es sei denn, Gott spricht durch mich. Glaubt ihr das? Hat er nicht in den letzten Tagen verheißen, dass er diese Dinge tun wird? Wir wissen es. Das Wenige, das wir diese Woche gesehen haben, reicht uns, um daran zu glauben. Jemand in diesem Bereich, der keine Gebetskarte hat, hebt bitte erneut die Hand und betet. Gott gewähre es. Diese Dame, die hier am Ende sitzt und mich anschaut. Ich habe gesehen, dass du deine Hand gehoben hast. Du hattest keine Gebetskarte. Jetzt bist du mir nahe, so dass der Geist wirken wird. Glaubst du, dass ich sein Prophet bin oder sein Diener? Glaubst du das von ganzem Herzen? Wenn Gott mir deine Not offenbaren wird, glaubst du mir dann? Du weißt, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Du hattest blutende Geschwüre. Du hast dich deswegen einer Operation unterzogen. Du bist beunruhigt. Wenn das stimmt, hebe deine Hand. Hebe deine Hand hoch, wenn das so ist. Was hat sie berührt? Ich werde die Dame bitten, aufzustehen. Stehe einfach auf, meine Dame. Damit die Dame es weiß, möchte ich ihr eine Frage stellen. Da sitzt sie nun, ohne Gebetskarte, ohne irgendetwas. Einfach eine Frau, die hierher gekommen ist und sich hingesetzt hat. Und sie saß dort im Glauben, weil sie in einem ernsten Zustand ist. Alles, was dir gesagt wurde, ist die Wahrheit. Stimmt das, meine Dame? Hebe deine Hand. Wenn es das war, was gesagt wurde, was mit dir verkehrt ist, dann hebe deine Hand. Ja, das ist richtig. Gott segne dich, in Ordnung. Jetzt weiß ich nicht, wie die Dame heißt. Hier ist die Bibel. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Sie ist älter als ich. Wir wurden Jahre voneinander entfernt geboren, waren bei unserer ersten Begegnung meilenweit voneinander entfernt, aber was hat sie getan? Sie hat für etwas gebetet und den Hohepriester berührt. Und so schnell, wie es kam, berührte es mich hier und sagte es ihr. Jetzt mach dir keine Sorgen mehr, du wirst wieder gesund werden. Dein Glaube hat dich gerettet. Amen. Wie viele glauben jetzt, dass Gott in seinem Volk ist? Glaubt ihr es? Hier sitzt eine Frau, die sich Sorgen macht und sich fragt, ob sie an Krebs erkrankt ist. Glaube von ganzem Herzen, zweifle nicht. Habe einfach den Glauben. Glaube, dass der Sohn Gottes dich gesund macht und du nach Hause gehen und gesund werden kannst. Glaubst du daran? Frau Staub, das ist dein Name. Wenn das stimmt, hebe deine Hand. Wir sind einander fremd, aber Jesus Christus kennt dich, nur damit du es nicht verpasst. Fühlst du dich jetzt gut? Mach dir keine Sorgen mehr, es ist alles vorüber. Dein Glaube macht dich gesund. Dort sitzt ein Mann, ganz hinten in der Reihe. Er sitzt direkt dahinter. Dieser Mann leidet an einem Leistenbruch. Er ist ein Fremder. Hast du eine Gebetskarte? Nein, hast du nicht. Du brauchst keine. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, wenn wir Fremde sind, dann hebe deine Hand. In Ordnung. Du bist einfach ein Mann, der hereinkam und sich hinsetzte. Ist das richtig? Aber du bist daran interessiert, dass dieser Leistenbruch geheilt wird. In Ordnung. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, kannst du es haben. Amen. Gott in seinem Volk. Gott in seinem Universum. Gott in seinem Sohn. Gott in seinem Volk. Glaubst du daran? Lass mich dir etwas zeigen, was du vielleicht noch nicht weißt. Hier ist eine Frau, die hier sitzt und mich anschaut. Sie möchte das Richtige tun. Sie versucht, das Richtige zu tun. Sie hat die Angewohnheit, Zigaretten zu rauchen. Sie versucht, sie loszuwerden. Das stimmt. Ist das richtig, Dame? Du brauchst dich nicht zu schämen. Steh bitte kurz auf. Ich bin ein Fremder für dich. Hast du eine Gebetskarte? Du hast keine. Du brauchst keine. Du glaubst mir. Im Namen von Jesus Christus verfluche ich diesen Teufel. Mögest du nie wieder danach verlangen. Geh und werde gesund im Namen Jesu Christi. Ich bitte dich, dem Herrn Jesus Christus zu glauben. Glaubst du? Die Dame, die dort hinten sitzt, hat Bluthochdruck und Herzprobleme. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, Dame, wird Gott dich gesund machen. Gott segne dich. Gehe nach Hause und sei gesund. Gott macht dich gesund. Glaubst du es? Zweifle einfach nicht daran. Die Dame sitzt genau hier. Halleluja. Sie leidet. Sie fragt sich, was los ist. Sie hat Krebs. Sie hat auch eine Zyste oder ein Geschwür, das ihr Sorgen bereitet. Oh, ich hoffe, sie verpasst es nicht. Gott habe Erbarmen. Frau Norf, glaube von ganzem Herzen. Amen. Wir sind einander fremd. Ich habe sie noch nie gesehen. Wenn wir uns nicht kennen, dann hebe deine Hand, meine Dame. Du stehst da und betest, weil du weißt, dass du sterben musst. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst leben. Gott in seinem Universum, Gott in seinem Wort, Gott in seinem Sohn, Gott in seinem Volk. Glaubst du daran? Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, der sich über die gesamte Zuhörerschaft ausbreitet. Glaubst du jetzt von ganzem Herzen? Wie viele von euch glauben, dass eure Pastoren hier draußen Männer Gottes sind? Erhebt eure Hände, wenn ihr euren Pastoren glaubt. Ihr solltet es. Er hat genauso ein Recht, für die Kranken zu beten, wie ich es habe. Brüder, geht hier mit mir hinunter. Ich möchte, dass ihr mit mir auch für diese Menschen betet. Komm gleich hierher. Komm her, Roy. Nimm das mal. Ich möchte, dass alle in dieser Reihe, die Gebetskarten haben, auf dieser Seite hier aufstehen, genau hier. Stellt euch hier auf, alle. Was sagt die Bibel? Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass ich ein Gläubiger bin? Sagt Amen. Glaubt ihr, dass euer Pastor gläubig ist? Sagt Amen. In Ordnung. Jetzt werden wir Reihe für Reihe, Abschnitt für Abschnitt aufrufen. Dieser Abschnitt zuerst. Dieser Abschnitt als nächstes. Dieser danach. Jener als nächstes. Kommt nicht aus beiden Richtungen. Ihr werdet dort völlig durcheinander kommen und nicht in der Lage sein. Hört auf Bruder Roy, der jetzt hier ist. Und die Pastoren, wie viele gläubige Pastoren sind noch hier, die wirklich an das Evangelium glauben? Pastoren des vollen Evangeliums. Viele von euch mögen Fremde sein. Würdet ihr gern herkommen und euch zu mir stellen, Brüder? Wir schließen niemanden aus. Wir glauben, wenn du ein gläubiger Christ bist, ist das nicht richtig? Stimmt das, meine Brüder? Wenn ihr hier Pastoren seid und daran glaubt, für die Kranken zu beten, ist es egal. Wenn ihr an Christus glaubt und glaubt, dass dies von Christus ist, dann kommt hierher und tut eure Pflicht als ein Mann Gottes, um hier zu stehen und mir zu helfen, für die Kranken und Geplagten zu beten. Kommt hierher, Pastoren. Bildet hier eine doppelte Reihe. Ich komme gleich zu euch herunter. Wir werden für jeden Kranken beten. Ich möchte nicht so lange stehen und reden. Ich möchte, dass ihr hindurchgeht, solange diese Salbung noch auf mir ruht. Glaubt ihr jetzt von ganzem Herzen? Kommt hierher, Pastoren. Undeutliche Worte. Und bildet eine Doppelreihe. So ist es gut. Gott segne euch. In Ordnung. Lasst uns dieses Lied noch einmal gemeinsam singen. Glaube nur, glaube nur. Alles ist möglich. Glaube nur. Glaube nur. Die Reihe wird jetzt von dieser Seite kommen. Du kannst den Rollstuhl herbringen. Bring ihn aus dieser anderen Richtung, denn er muss da durchkommen. Du wirst es ganz durcheinander bringen. Alle Dinge sind möglich, glaube nur. Lasst uns unsere Häupter beugen, die Augen schließen und es singen. Herr, ich glaube, Herr, ich glaube. Alle Dinge sind möglich, Herr, ich glaube. Herr, ich glaube, Herr, ich glaube. Alle Dinge sind möglich, Herr, ich glaube. Anweisungen an die Zuhörerschaft. Herr, ich glaube, Herr, ich glaube. Alle Dinge sind möglich, Herr, ich glaube. Von ganzem Herzen glaube ich. Ich vermute, viele von euch fragen sich, warum ich von einem Ende der Reihe zum anderen gegangen bin. Und viele von euch haben bemerkt, dass ich eure Hand in meine genommen habe. Habt ihr das bemerkt? Wie viele haben es bemerkt? Hebt eure Hand hoch. Ich habe nachgeschaut, was passiert ist, nachdem die Prediger den Kranken die Hände aufgelegt haben. Und ich sage das aus tiefstem Herzen. Mindestens 80% von ihnen waren geheilt, bevor sie überhaupt zu mir kamen. Es gab überhaupt keine Schwingungen an ihnen. Das ist genau richtig. Deswegen habe ich es überprüft. Eure Pastoren haben Glauben, Freunde. Glaubt einfach an sie. Ich liebe euch. Ich glaube, dass ihr Gottes Kinder seid. Ihr betet für mich, ich werde für euch beten. Und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Bis dahin, bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen. Jetzt alle zusammen. Liebt ihr den Herrn von ganzem Herzen? In Ordnung. Jetzt alle zusammen. Ich werde für euch beten. Ihr betet für mich. In Ordnung. Bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns zu Jesu Füßen wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen. Gott sei mit euch, bis wir uns wiedersehen. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen, während die schöne Musik. Denkt an die guten Zeiten, die wir hatten. Hier oben ist eine Weltausstellung, auf der die ganze Welt ihre wissenschaftlichen Errungenschaften zeigt. Aber die Gemeinde erkennt, dass Gott hier eine Weltausstellung hat, die seine Errungenschaften zeigt, was er mit seiner Gemeinde tun konnte. Ich habe jede Minute davon genossen, jede Minute. Ich komme wie immer müde zu euch, aber wir sehen uns eines Tages wieder. Gott segne euch jetzt. Während wir dieses Lied gemeinsam summen, haucht ein kleines Gebet füreinander, bis wir uns wiedersehen. Gott sei mit euch, bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen, bis wir uns wiedersehen. Herr Gott, sei mit ihnen und hilf ihnen, bis wir uns wiedersehen. Vater, in Jesu Namen ist mein Gebet.